Heute geht es um Metamorphosen. Ja? Vom Läufer zum Manager oder zum Verkaufsmitarbeiter, vom Podcast zur Live-Show. Alles im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, jetzt habe ich dich heute schon, nee, gestern war es, ne, als Verkaufsmitarbeiter gesehen, ja, bei unserer Live-Veranstaltung. Bei deinen Postings habe ich jetzt schon das Gefühl, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, bist du jetzt der Manager oder ist Felix der Manager oder bist du der Athlet oder ist er der Athlet? Also noch hast du ihn im Griff, aber noch. Ne? Ja.
Also wir tauschen gerade die Rollen mal so ein bisschen. Weißt du, dann kann ich auch mal wieder ein bisschen Praktikum machen in einem anderen Bereich und kann jetzt Felix managen sozusagen, der wirklich in einer sehr, sehr, sehr guten Form, ohne dass ich da jetzt Druck für ihn kreieren möchte, sehr, sehr guten Form sich befindet. Das kann ich hier ja mal leaken. Ich habe es auch auf Strava geschrieben. Also ich habe mich spontan, naja, überreden ist vielleicht der falsche Ausdruck, schnell überzeugen lassen, ihn bei seinem letzten Longrun am vergangenen Sonntag zu begleiten. Man muss natürlich jetzt sagen, ich habe in den letzten Monaten nicht viele Longruns gemacht und der war für ihn natürlich schon auch mit einem gewissen Programm verbunden. Da bin ich die letzten 3 Kilometer nicht mehr ganz mitgekommen, muss ich sagen, wo ich dann festgestellt habe, okay, so ganz ohne Training laufen sich halt 35 Kilometer auch jetzt nicht von alleine. Aber grundsätzlich bin ich wieder ein bisschen positiver gestimmt, was so die sportlichen Ambitionen anbelangt, beziehungsweise dass ich einfach jetzt merke, so, ich glaube, die schwierigere Phase jetzt nach Corona scheint überwunden zu sein. Es macht Spaß, wieder Programme zu machen. Habe ja auch diese Woche am Mittwoch mal wieder ein Fahrtspiel gemacht. Das war cool, das hat Bock gemacht. Und ja, jetzt natürlich hier in Frankfurt, wir sitzen heute am Tag nach unserem Live-Event hier zusammen in meinem Hotelzimmer. Also eine der seltenen Gelegenheiten, dass wir uns mal persönlich sehen, also physisch gegenüber sitzen. Und natürlich hatte ich gestern auch gleich die Gelegenheit genutzt, bei Just Wiebelhaus im Frankfurter Laufshop hier natürlich hier verkaufsmäßig einzugreifen.
Also bevor wir zu unserem Event kommen, was ja heute auch noch bei uns nachklingt logischerweise. Klar. Und vielen Dank auch an euch zu Hause. Wahnsinn. Es ist wirklich crazy, wie ihr da mitgegangen seid. Voll. Und wie ihr auch uns da Rückmeldung gegeben habt. Das ist für uns unglaublich spannend, da kommen wir sicher gleich zu. Aber wir haben ja sehr viele Hinweise auch aus der Community bekommen, die ähnliche Verläufe hatten wie du, also sehr lange mit erhöhtem Puls zu tun hatten.
Gestern auch jemand da gewesen.
Genau. Aber auch mit nicht ganz so erhöhtem Puls bei intensiven Einheiten. Ja. Ja, hast du das schon irgendwie ergründen können? Weil das war ja bei dir jetzt ähnlich in den letzten Wochen.
Guter Punkt. Es ist interessant, das habe ich natürlich jetzt noch nicht so einen langen Erfahrungszeitraum, weil ich erst quasi letzte Woche oder vor einer Woche mein erstes kleineres, ich sage jetzt mal, Programm gemacht habe, 20 Mal, also eine Minute schnell, eine Minute locker im Wechsel.
Das ist schon ein größeres, kleineres Programm.
Ja, also für mich war es war ein mittlerer Einstieg. Würde ich jetzt nicht jedem so zu Hause empfehlen, aber nachdem ich jetzt vielleicht dann doch ein bisschen sportlich im Berlin-Marathon-Kosmos dann auch im Einsatz sein werde am Marathon-Sonntag, können wir vielleicht nächste Woche noch ein bisschen mehr darüber sprechen, dachte ich mir, ich muss ja irgendwie mal ein bisschen was anfangen, was jetzt komplett, also nicht komplett irgendwie 5-mal ist, so, sondern es sollte schon ein bisschen zeitlich betrachtet länger sein. Und das ist was Interessantes passiert. Ich habe mich natürlich jetzt wirklich über Wochen in einem GA1-Bereich trainingstechnisch erstmal aufgehalten und habe ja da gemerkt, dass irgendwas bei mir nicht passt, so vom Kardiovaskulären scheint es noch nicht so komplett Corona überstanden zu sein, weil die Pulswerte wirklich abnormal waren. Und als ich das dann irgendwann eingependelt hatte in einen nähernd Normalbereich und ich mich auch wieder wohler gefühlt habe beim Laufen selber, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Punkt, das mal zu beginnen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich dann bei dem Programm am vergangenen Mittwoch tatsächlich nicht über krass hohe Werte hatte eigentlich. Ich hatte dann schon gedacht, dass ich auch bei einem intensiveren, im weitesten Sinne Intervallprogramm, auch höhere Werte habe, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre. Da gibt es vielleicht 2 Erklärungsansätze. Entweder ich bin nach so einer langen Zeit ohne intensiverem Training nicht sofort in der Lage, in dem Bereich überhaupt zu trainieren, weil die Fitness dafür nicht da ist. Das wäre ein Erklärungsansatz. Oder es ist tatsächlich so ein Phänomen, was da besteht. Weil Mittwoch, also diesen Mittwoch sozusagen, war das Programm nicht nur eine ganze Ecke schneller, sondern auch 10 Minuten länger. Ich hatte jetzt 50 Minuten Tempowechsel in anderen, andere Bauweise, andere Konstellation. Ja,
3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute, 30 Sekunden und dann jeweils Blöcke dazu, ne?
Genau, richtig, genau. Und war sowohl vom Laufgefühl, also hatte ich auf jeden Fall viel geiler angefühlt, hat sich viel kontrollierter angefühlt, es war schneller. Und trotzdem waren, ich glaube, es müsste der identische Durchschnittsherzfrequenz gewesen sein. Also es war so um die 159, 160 wie die Woche zuvor. Aber 159, 160 ist auch der Bereich, in dem ich jetzt vor Corona normalerweise solche Fahrtspiele in der Regel gemacht habe. Plus, minus Tagesform, Wetter, keine Ahnung, 3-4 Schläge vielleicht. Aber das ist sehr normal zu dem, was vorher der Fall war. Interessant ist aber zum Beispiel, wenn ich jetzt den Lauf mit Felix heute Morgen hier in Frankfurt am Main nehme.
Und das war natürlich mit wenig Schlaf.
Ja, genau.
Mit einer hohen Erregung am Abend davor, ja, also vegetatives
Nervensystem
sicher nicht runtergefahren.
Genau, ja. Aber das war jetzt super niedrig.
Ah, okay.
Das ist nämlich interessant gewesen. Also ich hätte jetzt auch gedacht, ja gut, du hast jetzt wirklich eine kurze Nacht gehabt, wir gehen jetzt gleich wieder laufen. Wir hatten viel Action am Tag davor, also einen Tag davor. Ich hatte das Tempoprogramm, wir sind nach Frankfurt gefahren, wir hatten einen coolen Abend mit der...
Du hattest Stress auf der Autobahn.
Ja, also wir dachten schon, wir kommen nicht rechtzeitig an. Und da habe ich auch gedacht, jetzt gucken wir mal, wie das so wird. Weil klar, ist eh eine kleine Runde heute Morgen, 13 Kilometer. Aber 4.07, 4.08, glaube ich, im Schnitt, was sich für uns locker angefühlt hat. Aber ich dachte auch, ja, es wird wieder so im Bereich 140 sein, so wie es die letzten Wochen eigentlich immer war. Und zwar 130 nur.
Ja, okay.
Und 130 ist für mich dann schon niedrig. Aber ja. Das ist so, wie es, wenn ich jetzt fit war in der Vergangenheit, konnte ich, wenn ich jetzt flach renne an der Donau oder hier am Main, in diesem Bereich 130, 135 bei 4 Minuten, 4.10er Tempo laufen. Das war die letzten Monate bei mir aber nicht mehr der Fall. Und jetzt interessant, dass sich das jetzt scheinbar vielleicht auch im Zusammenhang mit den Tempoeinheiten, wo du halt auch höhere Spitzen wieder hast, sich wieder in einem für mich Normalbereich auch einpendelt.
Aber ich habe es ja gesagt, es wird sicher spannend zu sehen sein, wenn es wieder Klick macht. Ne? Das hatte ja Johannes Motschmann auch bei uns geschildert in der Folge, die wir schon mit ihm gemacht haben.
Genau.
Auch Paul Schmidt-Hellinger hatte das ja gesagt, dass irgendwann dann wirklich relativ schnell das wieder vorbei sein kann.
Genau.
Warum auch immer dann dieser Schalter da Klick macht im Körper. Und du hast ja sehr viel Grundlage trainiert jetzt zuletzt.
Stimmt,
ja. Also Grundlage, Grundlage plus ja doch ein bisschen anspruchsvolles Gelände, ja, ein bisschen richtig. So trailig.
Höhenmeter.
Das ist natürlich jetzt schon eine Basis, die du da gebaut hast. Ne? Also sagen wir mal eher von der Herangehensweise her, wirklich coole Basis gebaut. Ganz anders, als du das vorhattest, logischerweise.
Ja.
Und jetzt bist du plötzlich auf so einem Stand wieder. Also finde ich super spannend und ich bin sehr gespannt, wie es dann im Rennen sein wird. Du wirst ja nicht rennen,
genau.
Sondern du wirst ein Part spielen da.
Genau.
Aber bin ich trotzdem gespannt, wie dann halt auch dein Puls sich verhält, ja, wie dir dann Tempo über längere Strecke vorkommt.
Das wird für mich, glaube ich, davor habe ich noch großen Respekt tatsächlich, weil es ist eine Sache, jetzt mal wieder Intervalle, Fahrtspiel, Charakter zu trainieren, das ist immer noch nicht dasselbe wie ein durchgängig hohes Tempo, ich sage jetzt mal in Wettkampfgeschwindigkeit oder sowas zu laufen, das ist wirklich noch ein bisschen was anderes. Ich lasse mich aber gerne überraschen, deswegen freue ich mich auch auf den Sonntag beim Berlin-Marathon, das auch für mich einerseits natürlich dann einen Teamkollegen unterstützen zu können, andererseits aber auch da für mich mal wieder so ein bisschen eine Orientierung zu bekommen, wie fühlt sich was an einfach. Ne? Das ist dann halt auch mal ein Test unter, ich sag jetzt mal anfangs, den Wettkampfbedingungen, wo stehe ich eigentlich gerade? Und das wird interessant für mich. Ich habe da auf jeden Fall noch Respekt davor, weil es geht zu schnell, sage ich jetzt mal. Also gefühlt denke ich mir, wo soll irgendeine Form herkommen? Kann ja gar nicht sein. Also weil ich habe dafür ja nicht viel jetzt leistungssportlich trainiert. Erstaunlich ist aber dann schon, dass man, wenn ich jetzt zurückblicke, okay, wochenlang Ups und Downs im Training und ja, nur in einem ruhigen Bereich und dann Spaßtraining, klar, Trails, mal andere Sachen machen, das war auch alles cool. Dann machst du ein Fahrtspiel, das war jetzt so semi, also hast du schon gemerkt, das ist was ganz anderes. Dann, okay, Longrun war auch, ich sag mal, ihr wisst Bescheid zu Hause, ein 35er ist halt auch zäh, wenn man davor das nicht gemacht hat, geschweige denn, wenn man mit Felix dann läuft, der ja auch wirklich in einer sehr, sehr guten Verfassung ist und er dann ja irgendwie Tempoabschnitte, 5 Kilometer Abschnitte mit einbaut auf der zweiten Hälfte in 320er Tempo. Ne? Das ist ja dann für mich jetzt aktuell auch sehr anders gewesen, wie das Tempo, was ich davor irgendwie trainiert habe, überwiegend. Und dann kam ich dann zurück und meinte so, es ist ja schon irgendwie echt zäh, so ein 35er, vor allem wenn du hinten raus noch so Endbeschleunigungen so machst und dann vielleicht die letzten 3 Kilometer auch ein bisschen stirbst so. Und dann hat meine Frau, also halt Barbara, dann auch gesagt so, du weißt schon, was du die letzten Monate gemacht hast, nämlich eigentlich nichts, was das erklären würde. Du stellst dich einfach hin und machst einen 35er in irgendwie Gesamtschnitt trotzdem knapp über 3,30. Wer macht sowas eigentlich einfach so?
Ja, da muss man schon ordentlich verrückt sein.
Das stimmt. Und das ist ja interessant, dass der Körper das zulässt. Und ich glaube, das liegt aber bei ganz vielen. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt noch kurz zu Ende bringen will. Bei euch zu Hause. Ja, wir wissen von einigen von euch, die ja ähnliche Situationen durchleben, mit ähnlichen auch Unsicherheiten umgehen müssen. Ich bin kein Mediziner. Die Mediziner mit Paul Schmidt-Hellinger, den hatten wir hier. Wir hatten Leute hier, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit Johannes Motschmann. Aber ich kann jetzt zumindest Stand jetzt aus meiner eigenen Erfahrung bis dato jetzt mal sagen, mit etwas Geduld und Rücksicht auf den eigenen Körper, glaube ich, könnt ihr alle auf so einem okay Niveau dann schon wieder einsteigen. Und ich glaube, es geht relativ schnell. Ich bin gespannt, wie bei mir dann die nächsten 2-3 Wochen werden vielleicht, wenn dann wirklich regelmäßiger Intervalle oder auch längere Läufe wieder im Training drin sein werden. Aber jetzt nur nach einer Woche. Wir reden von Mittwoch bis Mittwoch. Heute ist Donnerstag, okay. Aber mit Fahrtspiel, Long Run Fahrtspiel, muss ich sagen, ich fühle mich jetzt schon gefühlt wie ein anderer Mensch. Und das heißt,
dass... Fühlst du dich jetzt schon wieder wie ein Läufer?
Ja, ich fühle mich schon wieder mehr wie ein Läufer. Aber das Ding ist halt wirklich, du hast ja beim Laufen, das ist das Schöne. Ich weiß, jeder, der gerade anfängt mit Laufen und hier vielleicht zuhört, es ist totaler Struggle im Laufen, erstmal irgendeine Art von Form sich zu erarbeiten. Ja, das ist ganz losgelöst, von welchem Endniveau wir jetzt mal sprechen. Aber der Einstieg ist ultra hart. Weil wenn man über ein paar Jahre Lauftraining betrieben hat, Ausdauersporttraining betrieben hat, natürlich gibt es irgendwie Bumps, sage ich jetzt mal, es gibt mal eine Verletzung, es gibt vielleicht Infekte, auch vielleicht Corona, und das ist natürlich dann schon zäh, erstmal da wieder rauszukommen, aber wenn ihr wieder so weit seid, dass ihr dann auch normales, für euch normales Trainingspensum aufnehmen könnt, es geht relativ schnell, dass man wieder in eine gute Verfassung kommt.
Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Hinweis für alle, die jetzt wirklich ein bisschen verzweifeln mit einer aktuellen Situation und dann noch mit zu hohem Puls rumlaufen, ja. oder. Viele von euch haben ja schon sehr lange Ausdauertraining gemacht.
Genau.
Das ist nicht alles weg.
Nee.
Auch wenn es einem so vorkommt.
Wenn es sich so anfühlt in dem Moment. Genau,
es ist nicht alles weg. Es gibt so viele Langzeitanpassungen,
ja,
die einfach auch nicht so ohne weiteres weg sind. Na klar, die Formausbildung, subjektives Empfinden ist ja so eine ganz, ganz starke Komponente.
Da verlässt, ne, man sich halt leicht verunsichern. Ja. Mich eingeschlossen. Am Anfang denke ich so, oh, um Gottes Willen, das fühlt sich jetzt aber ganz anders an, wie das, was man vermeintlich früher mal konnte.
Ja. Das ist so, ja, ich bin ja auch kurzfristig noch am letzten Wochenende zum Wettkampf gefahren. Ja,
ja,
einen kleinen Triathlon gemacht. Und ich bin da auch nur hin, um einfach ein bisschen Spaß zu haben. Ne?
Ja.
Das Wetter war okay, war deutlich nicht so warm wie die letzten Wochen. Das wäre ja nichts gewesen für mich. Ja, also 425, also wirklich kleiner Bereich. Ja, und ihr wisst das ja, ich schwimme nicht so viel. Ja, war dann aber in meiner Altersklasse trotzdem Dritter nach dem Schwimmen.
Und da denke ich,
oh, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, und Radfahren, wo ich eigentlich sage, ja, da komme ich schon gut zurecht. Ja, war ich, glaube ich, Sechster oder Siebter. Also ja, das passt für mich gar nicht so richtig zusammen. Ja, ich habe ja über die letzten Wochen auch relativ viel gesessen, am Mikrofon gesessen, im Auto gesessen, in Zügen, ja, in Hamm, Techno-Nachtnächte verbracht und solche Sachen halt, ja, aber nicht trainiert. Ja, und dann beim Laufen habe ich auch gedacht, okay, warum soll ich mich jetzt hier töten?
Ja.
Ja, bin dann am Ende da Fünfter in meiner Altersklasse und habe einfach Spaß gehabt.
Ja.
Ja, und habe nur darauf geachtet, dass ich mich halt irgendwie gut gefühlt habe. Das war dann vom Output nachher vollkommen okay. Ja, und die Basis ist ja nicht das, was ich in den letzten 6 Wochen trainiert habe, sondern das, was ich jetzt über Jahre trainiert habe.
Genau.
Ja. Klar, ich bin jetzt nicht in der Lage, alle 3 Bereiche sehr viel schneller zu machen. Ganz sicher nicht. Ja, aber insgesamt... Boah, das ist ein Fun-Sonntag.
Sehr solide.
Was will man mehr?
Ja.
Ein bisschen Spaß haben. Ne? Also deshalb schaut vielleicht einmal weniger auf die Uhr. Ich weiß, es ist ganz, ganz schwer. Ja, es ist
kann man schwer ablegen, ja. Ja.
Doch, die kannst du ja nachher ablegen. Ja. Dann kannst du auf Strava hochladen und kannst sagen, ja, war doch nicht so schnell, wie ich mich gefühlt habe, oder war besser.
Wesentlich schneller vielleicht,
ja,
sogar.
Also whatever. Dann müssen wir nochmal zurückgucken. Ne? Also ihr habt es ja heute Morgen tatsächlich geschafft, dann auch laufen zu gehen. Ja, ihr habt, also sagen wir mal, Felix hat nicht so glücklich ausgeschaut. Ja, du warst ein bisschen
geflasht
von gestern Abend.
Ich hatte auch ein paar Augenringe auf jeden Fall. Da hat man schon gesehen, dass das nicht ganz so viel Schlaf war, aber das ist ja das Schöne, wir haben es auch schon öfters hier, glaube ich, im Podcast besprochen. Ich finde es immer schön, jetzt, ja klar, in Frankfurt war ich auch schon öfters, aber es ist auch schön, einfach dann mal wieder in einer Stadt, wo man jetzt nicht ständig ist, natürlich auch eine Runde zu laufen. Das ist ja hier am Main auch wunderschön. Wir sind mehr oder weniger die Montagslauftreffrunde gelaufen, die der Joost beim Frankfurter Laufshop ja auch immer anbietet. Und ja, du, also in Frankfurt, ich muss sagen, ist jetzt nicht verwunderlich. Du hast ja selber schon gesagt, auch gerade in der dunklen Jahreszeit ist die Strecke ja sehr beliebt, weil es beleuchtet ist. Es war heute Morgen einiges los. Auf jeden Fall Läuferinnen und Läufer en masse, vielleicht auch auf dem Weg zum Frankfurt-Marathon.
Klar.
Wahrscheinlich, ja, jetzt gerade auch in der heißen Phase, genau, war einiges los. Und war eine schöne Runde. Wir sind nicht so lang gelaufen. Wir waren ja dann alle noch gemeinsam hier sehr gut frühstücken. Schöne Grüße an Dominik, falls du auch dir diesen Teil noch anhörst. Du warst ja gestern beim Event sogar dabei, hast uns da dankenswerterweise eingeladen. War super. Und genau, ansonsten, ja, geht es für uns dann nachher wieder zurück, beziehungsweise für mich geht es zurück nach Regensburg. Du musst ja, glaube ich, heute hier noch arbeiten.
Genau.
Und dann werden wir natürlich versuchen, all das zusammenzufügen noch, was natürlich von gestern Abend noch war. Klar, einige von euch, also mehr als einige, haben das ja auch auf YouTube tatsächlich im Livestream verfolgt, was wir sehr krass fanden, dass das so angenommen wurde. Wir wussten da gar nicht genau, haben die Leute da Bock, sich das abends reinzuziehen, ist ja dann doch irgendwie mal was anderes. Und dafür wurde ja auch ein nicht unerheblicher technischer Aufwand betrieben, den Adidas ja zur Verfügung gestellt hat. Das hätte bei uns wahrscheinlich sonst den Kostenrahmen gesprengt. Nee, das hat uns natürlich gefreut und klar, wir werden natürlich nachher für Freitag dann das alles hier noch zusammenfügen, beziehungsweise Ralf wird das zusammenfügen, ich füge da mal gar nichts zusammen, besser ist es. Ich werde vielleicht noch einen schönen Text schreiben und mal gucken, was wir so an Fotos vom Tag haben. Und ja, ich würde sagen, nachdem das jetzt ja relativ gut lief und wir bisher schönes Feedback bekommen haben, nächstes Jahr Frankfurter Festhalle, oder?
Also mindestens. Ich bin ja erstmal für die Bädertour, ne? So,
oder so, ja.
Den Sommer an Nord- und Ostsee verbringen, ja, von einem alten Kinosaal in den nächsten.
Ja, ja, ja.
Ne? Nee, aber ernsthaft, wir freuen uns natürlich auch auf Rückmeldungen von euch. Ja, wir haben natürlich schon relativ viel Rückmeldung aus dem unmittelbaren Bereich, also von den Leuten, die da waren. Sorry, wir hatten leider nur eine kleine Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Aber auch von Leuten, die zugeschaut haben, bekommen. Aber es würde uns auch interessieren, habt ihr oder euer Laufshop oder euer lokales Kino, keine Ahnung.
Kino, ja, geiles Setting, ja.
Voll. Vielleicht Bock auf so einen Abend, dann lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt euch aber auch erst die Folge anhören, ne? Ob ihr sagt, naja, vielleicht doch nicht.
Vielleicht lassen wir es doch besser.
Ja, also eins muss man natürlich sagen, wir sind ja jetzt in so einer Hybridwelt mit dem Live-Podcast und dem, was wir hier normalerweise machen. Das heißt, es wird jetzt gleich in der größeren Folge sicher auch Teile geben, wo ihr vielleicht mal ein Foto auf Insta bei uns auf dem Account anschauen müsst, um zu verstehen, um welchen Schuh es jetzt vielleicht geht, mit dem, über den wir gerade reden, ja, von den Größen der Laufgeschichte. Ganz spannend, aber manchmal hilft es, wenn man da auch so einen optischen Eindruck dazu hat. Deshalb müsst ihr da mal schauen, so ein bisschen eine Verbindung herzustellen. Wenn ihr uns dabei halt auch rumhampeln sehen wollt, das Video ist ja noch abrufbar
das Video
auf
ist
YouTube, auf deinem meinem, Account.
Genau.
Genau. Ja. Aber wir machen natürlich auch gerne immer nochmal eine kleine spezielle Einheit für euch hier. Ja. Und das mit den Metamorphosen müssen wir natürlich noch zu Ende erklären. Bist du jetzt Tempomacher für Felix in Berlin? Was will der da überhaupt laufen? Weil ich bin sehr gespannt. Ich habe ja die Trainings jetzt auch echt verfolgt von denen. Was traust du ihm zu? Komm, wir setzen jetzt mal ein bisschen
unter Druck. Wir müssen Felix unter Druck setzen, okay. Ja. Also
2,30 ja schon mal auf jeden Fall drunter.
Ja, das glaube ich auch. Also er ist in, ich muss es gestehen, ganz genau weiß nicht mehr, er ist in Boston im Frühjahr ja 2:32:33 gelaufen, da lief jetzt nicht alles glatt in der Vorbereitung.
Auch schwere Strecke, ne? Nicht zu vergleichen mit Berlin.
Genau, Strecke wirklich nicht einfach und er war ja, also hat mich nach Kenia ja begleitet, aber dem ging es zum Beispiel in Kenia, also gut, mir ging es auch nicht gut, ich habe mir fast den Fuß gebrochen, aber ihm ging es tatsächlich am Anfang auch gar nicht gut und er konnte wirklich nicht viel trainieren in diesen, er war 3 Wochen von den 4 Wochen dabei. Für ihn war es sicherlich so als Erlebnis natürlich ein geiler Trip auf jeden Fall, aber für ihn war die Anpassung an die Höhe brutal schwierig. Er hat am Anfang wirklich auch nachts 80, 90 Puls im Durchschnitt gehabt und das, also hast du gemerkt, der Körper ist wirklich mit was am Kämpfen, deswegen haben wir dann auch gesagt, lieber mal nicht laufen so. Ich würde sagen, er ist in der Verfassung, dass er seine eigene Bestzeit, die ja wirklich schon einige Jahre alt ist, und damals hatte Felix noch ein bisschen anderen sportlichen Background, da war der ja noch voll drin, so jetzt hat er erst seit einem Jahr wieder, nachdem er natürlich auch den Job gewechselt hat, jetzt nicht mehr ganz den Stress hatte in seinem vorherigen Arbeitsverhältnis, wirklich das Laufen wieder sehr strukturiert auch angefangen und man merkt, dass das da auch kräftig vorangeht. Ich glaube, Bestzeit bei ihm ist 2:23:53 von Frankfurt 2016, glaube ich, sogar noch.
Und das ist natürlich schon Wort, ne?
Genau. Die würde ich ihm zutrauen, die Zeit.
Ja.
Ich habe einige Programme gesehen, beziehungsweise auch dann nochmal mit ihm versucht zu rekapitulieren. Ein paar Sachen, die, ich glaube, sind sogar online auf Strava, auch vor einer Woche schon mal, 10 oder 12 mal 1000 gemacht. Mit einer Minute Pause, die waren im Bereich von 3:07.
Da hast du gar nicht mitgemacht, weil das nicht
geklappt hat. Da hat er schon gesagt, also er hat dann gefragt, ich wollte mein erstes kleines Fahrtspiel machen, dann hat er gesagt, hey du, ich würde aber auch Tausender machen, kannst du auch bei mir mitmachen? Dann habe ich gesagt, was willst du denn machen? Ja, ich fange mal so bei 3:10, 3:15 an und dann gucken wir mal, wie das so geht. Nicht so, ja, alles klar, viel Spaß, Felix, ich gehe mal alleine. Und das lief gut. Also das ist ein Ding, wo ich dachte, hey Felix, das ist sicherlich eines der Programme, klar, der hat natürlich früher als Mittelstrecke oft auch Tausender viel schneller gemacht, aber mit einer Minute Pause 12 Stück in dem Bereich.
Ja, und ist 10 years later sind 10 years later, ne?
Das Alter geht auch an ihm nicht ganz spurlos vorbei, ist das schon Wort. Und dann haben wir festgestellt am Sonntag, als wir noch Kaffee und Kuchen bei uns zu Hause quasi dann gegessen haben nach dem Long Run, dass tatsächlich der gemeinsame Lauf, den wir da gemacht haben, sein zweitschnellster, glaube ich, hat er gesagt, Long Run ever war. Und der andere war natürlich aus einer ganz anderen Ära, also von vor zig Jahren. Da habe ich auch gesagt, also ich glaube, das alleine sollte dir, glaube ich, schon vergegenwärtigen, dass du in einer wirklich für dich wirklich sehr guten Verfassung bist. Ein Problem wird noch ein bisschen sein. Felix hat eigentlich Marc Milde versprochen, also dem Race Director des Berlin Marathons, so ist er an seinen Startplatz gekommen, dass er gerne eine Frauengruppe pacen wird. Mm, okay. Und momentan, also es variiert noch sehr stark zwischen, es hieß vor zwei, drei Wochen noch, du kannst die schnellste Frauengruppe pacen. Dann hat Felix gemeint, was wollen die denn laufen?
2,22, nee, unter 2,22.
Ja, genau, unter 2,20. Dann bin ich so, okay, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr trainieren. Und jetzt war der letzte Stand, dass er, glaube ich, eine Russin, Weißrussin, ich weiß gar nicht mehr genau, pacen soll, die 2,24 läuft. Da habe ich schon gemeint, vielleicht gibt es ja was dazwischen, eine Gruppe noch. Ich glaube, da muss er mit Marc nochmal sprechen. 2,24 ist halt auch insofern, also mal davon ausgehen, der hätte die Form tatsächlich unter 2,24 zu laufen. Dann hast du ja aber an dem Moment ja, du läufst ja nicht nur für dich, sondern du hast ja auch eine Verantwortung und Aufgabe, die er ja, also so ist er ja auch dann wirklich bestmöglich für die Frauengruppe dann erfüllen möchte. Das heißt aber auch, theoretisch würdest du es schaffen. Jetzt gehen wir mal davon aus, du wirst on point 2,24 laufen können und deine Bestzeit ist 7 Sekunden schneller. Ist ja auch eine ganz komische Situation, weil normalerweise
laufen kannst ja dann auch nicht wegsprinten.
Genau, das ist es.
Ich hab möglichst noch im Kamerabild.
Ich sehe das schon, ich sehe schon kommen, so Brandenburger Tor ziehst du an und sprintest die Frauen weg. Das kommt auch richtig sympathisch dann rüber.
Oh,
und dann habe ich gesagt, nee, das kannst du natürlich auch nicht machen, das geht nicht. Deswegen.
Übrigens, ne, nochmal ganz kurz, für alle Heizdüsen, ja, männlicherseits unter euch,
ja.
Es werden auf der Zielgeraden keine Frauen.
Nee, geholt. Das kannst ja, du Punkt. Nicht machen.
Ja, bitte nicht.
Ja, ja, das muss echt nicht sein. Also bei allem Ehrgeiz und so, aber das weiß ich auch nicht. Habe ich auch immer, fand ich immer ein bisschen befremdlich. Also, aber ja, also ich hoffe, dass er vielleicht noch die Gelegenheit bekommt, ein bisschen Risiko zu gehen, sozusagen, und irgendwas dazwischen zu finden. Und klar, wenn er die Gruppe, sagen wir mal, sie würde eine Gruppe geben irgendwie auf, ich weiß nicht, 2,22 oder sowas und er merkt nach 30, 35 Kilometern, dann geht's halt doch nicht, aber dann hast du ja trotzdem für diese Gruppe bis dahin einen sehr guten Job gemacht.
Ja, ja, absolut, ja. Und dann noch schön mit so einem Luftballon, ne? Und der Zeit drauf, ja.
So ein Zugläufer mit so einem richtig langen Luftballon, ja, das wird er wahrscheinlich nicht, das wird er wahrscheinlich dann nicht machen, aber ich hoffe, ist natürlich auch ein bisschen Risiko, wenn du das noch nie vorher anhattest, soll man ja nicht machen, ne? Alle Ausrüstung, Schuhe etc. solltet ihr vorher im Training logischerweise auch ausgiebig
getestet haben. Mehr als einmal.
Aber aus, ich sag mal, Sammlergründen habe ich gesagt, Felix, ich weiß, du hast dein Outfit schon bereit, du weißt, welche Schuhe, du weißt, welches Singlet, Hose etc. Aber wenn du die Chance hast, dieses offizielle Pacemaker-Shirt zu bekommen, was dir in Berlin ausgeteilt wird, wo sie ja ganz klar optisch unterscheiden
wollen. Ne?
Das Schachbrett. Genau, dieses Footlocker-anmutende schwarz-weiß gestreifte, wo du dann aber so deinen eigenen, falls du einen Sponsor hast, Aufdruck noch draufkleben darfst. Ja. Aber einfach, dass man visuell halt erkennen kann, das ist jemand, der paced und das ist jemand, der tatsächlich Athlet ist, die hier rennen. Ich habe gesagt, die gibt's nur, meines Wissens nach, gibt's die nur in Berlin und komischerweise beim London-Marathon, diese Shirts mit diesem roten
Nahtrand.
Genau, und dann, die kannst du ja nirgends kaufen. Ich gesagt, das hätte ja schon so einen Charakter, da musst du dann zuschlagen, dass du das einmal bekommst.
Können wir das Badge mit Bestzeit kaufen?
Das wäre auch cool.
Vielleicht sollten wir mal mit deinem Manager verhandeln.
Wir verhandeln mal mit Manager, ob bei Felix der Bestzeit-Podcast aufs Trikot drauf darf. Das wäre auch geil.
Community Goals.
Ja, absolut, absolut.
Dem gehen wir nach. Da habe ich jetzt Spaß dran. Sehr schön. Ja. Dann würde ich sagen, steigen wir an dieser Stelle mal in unsere Live-Show von Mittwochabend ein.
Richtig.
Und wie gesagt, viel Spaß dabei. Wir hatten Spaß. Wir haben ein bisschen gelacht. Ich hoffe, ihr könnt die Stimmen alle unterscheiden. Wir sind zu viert, aber haben wir, glaube ich, geklärt, wer ist. Vorstellung und so weiter kommt gleich alles. Und dann hören wir uns nächste Woche.
So machen wir das. Viel Spaß euch.
Aus dem Frankfurter Laufshop heute Abend. Wir haben es angekündigt, wir hoffen, dass viele von euch zuschauen. Wir wollen mal gucken, wie das heute so wird. Ist für uns eine ganz neue Erfahrung auf jeden Fall.
Bist du live fest? Ja, du bist live fest, oder?
Ich gehe von aus, ja.
Ja, hast du dein Handy ausgemacht?
Handy liegt da hinten. Ja. Wenn, dann wird es mein Manager schuldig sein sozusagen, falls es klingelt.
Das wäre die erste Live-Veranstaltung, bei der ich mein Handy ausmachen würde. Also auch heute bleibt bei Ralf. Wer mir was schenken will, gerne immer. Ja? Außerdem sind natürlich Gäste hier. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Ja? Herzlich willkommen. So Leute, und jetzt können wir natürlich ein bisschen alleine rummachen oder tanzen oder Philipp macht Gymnastik vor, aber wir wollen jetzt nicht gleich mit dem Slapstick anfangen.
Nee, das lieber nicht. Ja. Wir haben Gäste natürlich für euch hier mit organisiert. Wir haben, was die Leute zu Hause jetzt sehen können, die hier zuschauen und die Gäste, die hier sind, wir haben ein paar Schätze aus dem Adidas-Archiv dabei, über das wir ja natürlich auch sprechen werden. Und ja, würde sagen, wir setzen uns mal auf unsere Plätze, Ralf, oder?
Und begrüßen natürlich ganz besonders den Mann, der hier zu Hause ist, also grob gesprochen, der sicher mehr Lauferfahrung hat als ich. Bei Philipp bin ich nicht ganz sicher, aber die Jahre machen es da vielleicht. Ja, und der eine Menge weiß, nicht nur über die Menschen, die in diesen ganz besonderen Schuhen unterwegs waren, sondern auch über die Entwicklung über die Jahrzehnte hinweg. Udo Müller, herzlich willkommen.
Kein Druck jetzt.
Ja, warum denn? Wieso Druck? Hast du Druck?
Nee. Es ist schön, wieder zurück in der Heimat zu sein, wo alles mal in den frühen 80ern als Läufer begonnen hat.
Ja, ja, wir hatten natürlich, wir haben über dich auch schon mal bei uns im Podcast gesprochen, zumindest gestreift, denn wir haben natürlich erzählt, dass ich vor einigen Monaten ja das große, ich sag jetzt mal, Privileg auch hatte, Heile sprechen zu dürfen. Kindheitsidol von mir natürlich. Ja. Du kennst ihn aber schon wesentlich länger und du kennst auch andere, sag ich mal, Weltstars schon wesentlich länger. Und da werden wir natürlich mit dir drauf zu sprechen kommen, wie das kommt, was dein Job so war. Wir haben es schon angekündigt, du hast ein paar Sachen mitgebracht. Das sehen natürlich die Leute, die den Podcast jetzt nur hören, nicht. Wir haben von dir im Vorfeld Handschuhe bekommen, weiße Handschuhe. Warum brauchen wir weiße Handschuhe?
Ja, ich denke mal, es gibt zwei Sachen. Zum einen sind natürlich solche Schuhe, wenn man verschwitzte Hände hat, man ist ein bisschen nervös jetzt vielleicht, ist eine Hilfe. Aber manchmal kriegen wir auch alte Produkte und das ist vielleicht auch ein gewisser Selbstschutz. Also es kommt drauf an, was an Produkten wir bekommen, aber es ist einfach... Wir haben über 40.000 Produkte im Adidas-Archiv und wir versuchen, die so gut es geht natürlich haltbar zu bewahren für die Nachwelt. Junge Designer kommen, die einfach anfangen, die was aus der Vergangenheit lernen wollen und das neu interpretieren wollen. Es gibt andere und da gehöre ich dazu, die verbinden natürlich mit solchen Sachen einfach Geschichten, die ich selber, mein Papa hat mir viele Geschichten zum Beispiel über Emil Sattelbeck erzählt. Ich durfte Grete Weitz kennenlernen durch Produkte und viele andere. Und du erwähnst ja Heile, wenn du dann siehst, wie die Schuhe, mit denen du mit dem Entwicklungsteam gearbeitet hast, plötzlich Medaillen gewinnen. Oder wir kommen noch auf einen anderen Schuh in Berlin. Da hat Jogi Löw auch mal gelernt, was es heißt, Marathon zu laufen, als er dann Ziel war. Solche Sachen, die prägen. Und das sind einfach schöne Geschichten, finde ich.
Das ist so schön, weißt du, wenn so Menschen aus meiner Generation, ne, ja, so über so Namen dahin wirft, ja, wo Philipp nur so Fragezeichen in den Augen hat, ja, Grete Weitz, kann man das essen? Ja, also, bei Heile kommst du ja gerade mit, ne?
So, du meinst so alterstechnisch, dass jetzt noch auf.
Ich habe jetzt gerade gesagt, dass du ein junger Hüpfer bist. Das ja, musst du ja, jetzt absolut, genießen,
absolut.
Junge.
Absolut, aber natürlich, ich glaube, viele, die hier sitzen und irgendwie Laufenthusiasten sind, davon gehe ich jetzt mal aus, werden die Namen natürlich gehört haben, weil es natürlich Legenden sind und
ich fall dir jetzt ins Wort, das ist unhöflich.
Nee, aber es ist vollkommen in Ordnung.
Sam Parson, der jetzt nicht schlecht war bei der EM,
ich hab's gesehen,
der war bei uns im Melchi, ja. Hat eine tolle Führung bekommen und war zum Schluss dann, fragte fast, habt ihr nichts von Emil Sattelbeck? Und ich dachte mir, kannst du nicht bringen, die alten Geschichten.
Weil die denken, die junge Generation. Ne?
Also Philipp, Challenge is on.
Ja, ich komme gerne vorbei. Ich habe vom Adidas Archiv tatsächlich nur diese legendären Stories natürlich schon gehört, was ihr ja alles habt. Ich kenne noch den... gibt's das noch? Weiß ich gar nicht genau. Gab's früher mal diesen Hallway, History Hallway mäßig?
Ja, wir haben eine Ausstellung, also wenn externe Gäste kommen, und da können wir die auch mal rumführen.
Über verschiedenste Sportarten hinweg.
Genau, ja, absolut.
Ja. Aber ist nicht öffentlich, ne? Also jetzt nicht wie ein öffentliches Museum, dass man mal hingehen kann, ne?
Man muss jemanden kennen, der
Kennen wir einen, der jemanden kennt? Wir kennen vielleicht jemanden, der jemanden kennt.
Und es ist auch nicht so einfach, solche Sachen aus dem Archiv rauszubringen,
logisch. Professionell gespeichert und wir brauchen solche Sachen, nicht nur für Designer, aber eben auch, wenn Gäste kommen, wenn unsere Geschäftspartner kommen. Ich glaube, wir unterschätzen eines, wie wichtig das ist, was der Jost hier und viele andere Laufshops eigentlich physisch machen, vor allem nach Corona. Ich glaube, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Und ich will da jetzt nicht vom Thema weggehen vom Archiv, aber es ist so unendlich wichtig, dass Läufer, Läuferinnen, die vielleicht in der Corona-Zeit gemerkt haben, oh, ich habe vielleicht 2, 3, 4 Kilo zugenommen, ich fange jetzt an mit dem Sport, bestellen sich online einen Schuh, ist vielleicht jetzt nicht verkehrt, aber wissen gar nicht, dass es gerade das Instrument ist, das am allerwichtigsten ist, auch Verletzungen zu verhindern. Und da auch zum Beispiel, das ist das Schöne, wir archivieren ja auch zum Beispiel die Sachen, die vielleicht bei uns nicht so glücklich liefen. Die Testschuhe, die die Athleten zurückgebracht haben, wo wir gemerkt haben, oh, war vielleicht eine Sackgasse, wie können wir es anders machen, können wir es besser machen. Also die Schuhe, die du jetzt heute trägst, das sind andere Creation-Teams, aber die gucken natürlich auch, wie sahen die Schuhe aus, die Gret oder Heile oder andere vor ihnen 20, 30 Jahre benutzt haben. Das ist spannend.
Also ich bin ja fast noch mehr an den Prototypen interessiert, die nie auf den Markt gekommen ist. Ja, dass man mal so ne, spacige Entwürfe sieht oder ja auch mechanische oder eben orthopädische Richtungen, die es nie geschafft haben auf dem Markt. Manchmal hat man ja den Eindruck, ah, da kommt mir wieder was zurück. Ja, wir kommen ja da sicher gleich nochmal drauf, wann das eigentlich angefangen hat mit Platten in Schuhen und mit Carbon und so weiter. Ja. Das ist schon sehr viel länger her, als jetzt wir von der großen Revolution in der Schuhindustrie sprechen. Aber lass uns nochmal bei Heile anfangen, ne? Weil das ist ja sein Held, weißt du ja. Ne? Mhm. Ja. Stuttgart, oder? Erst einmal Heile gesehen, in live und
rennend. Ja. In der Hans-Martin-Schleyer-Halle, da gab es früher, da gibt es leider nicht mehr, mit Karlsruhe gab es ja auch in Stuttgart ein absolut hochklassiges Weltklasse-Indoor-Sportfest. Und da habe ich Heile laufen sehen, ich glaube damals 3000 Meter war das. Und da war es so, dass die Nachwuchsathletinnen und Athleten, die damals in so einem Landeskader waren, das hieß F-Kader quasi, dass wir da umsonst sozusagen zu diesem Sportfest durften, um halt natürlich hautnah Weltklasse-Sport zu erleben. Und ja, ich weiß, also wenn man ihn sonst aus dem Fernsehen schon kannte, aber dann mal live hat laufen sehen, das geht ja vielen so, glaube ich, wenn du dann halt in der Halle auch nah dran bist und diesen Speed auch siehst mit dem wie 3000 Meter Rennen, das sieht im Fernsehen ja schon krass aus, aber wenn du halt an dieser Bande stehst so, das ist ja einfach gigantisch und wie er sonst ja auch oft rüberkommt, also ihm fliegen natürlich die Herzen zu, weil er so ein, er ist so easygoing, immer am Lachen und sehr umgänglich und hat mich auch damals dann nachträglich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen und natürlich auch den Werdegang dann vom Bahnläufer zum Marathonläufer verfolgen lassen.
Wir haben in den 90er Jahren einen Spikeschuh für ihn gemacht. Den hatten wir eigentlich für junge Athleten gemacht, die mit dem Laufen beginnen. Also er war gar nicht unbedingt
ein Spikeschuh. Also für Philipp quasi.
Damals ja dann schon, aber in den Jahren. Kommt auf an, wann in den 90er Jahren.
Wir haben den Schuh und ich habe ihn erst spät kennengelernt. Ich habe ihn erst kennengelernt, 1999 war das. Drei Jahre nachdem er Gold gewann in Atlanta. Aber er lief dann diesen Schuh. Aber wir haben dann die Entwicklung von ihm natürlich auch gesehen. Auch sein zweiter Versuch, dann als er dann zweite Goldmedaille bekam, dann hat er vorher durch ein falsches Training Achillessehnenprobleme, da haben wir einen Spezialschuh gemacht für Sydney. Aber dann als
Ja, da muss ich direkt einhaken. Ich habe das damals gesehen und ich habe den Schuh gesehen und ich dachte mir, okay, also Achillessehnenprobleme, man versucht wahrscheinlich dann einen Schuh zu kreieren, der ein bisschen weniger aggressiv ist wie sonst, sage ich mal so, eher mittelstreckenorientierte Schuhe. Es sah für mich damals fast so ein bisschen aus wie ein Flat mit Dornen eigentlich. Also so ein, ich hatte den Eindruck, dass daraus, aber das kannst du wahrscheinlich viel besser sagen, es gab mal einen Spike, das war absolut mein Lieblingsspike, muss ich sagen, in meiner Jugend. Den gibt's leider nicht mehr. Oder gab's, glaube ich, nur so 1, 2 Saisons. Es war der hieß Cadence hieß der, war auch so weißlich-gelb gehalten mit so, und ich hatte den Eindruck, dass der so ein bisschen, das war um die Zeit so 2008, 9, 10 rum, glaube ich, ob das, ich weiß nicht, ob das der Schuh war, der den Heile da hatte, aber es hat das mich so von der Optik ein bisschen daran erinnert, ja.
Aber das Problem trat auf, weil der äthiopische Nationaltrainer hatte die gezwungen, eigentlich Bergläufe zu machen, und das wollte er nicht, und da entstanden die Probleme. Und da hat er dann seinen geliebten Schuh nach, ich glaube, über 23 Weltrekorden und Goldmedaillen gewechselt. Aber für die, die es interessiert, es gibt eine Dokumentation von Heile, ich glaube sogar mittlerweile auf YouTube, nennt sich Endurance, ein 90-Minuten-Film, der damit endet, wie er die Goldmedaille gewinnt in Atlanta. Ein sehenswerter Film, weil das zeigt diese Leidenschaft, die er hat, und die hat er auch jetzt wieder gezeigt. Wir haben ihn ja getroffen bei Road to Records, das ist so ein Adidas-Event gewesen bei uns, und er hat sich eigentlich nur beschwert, dass er diese carbonverstärkten Schuhe zu seiner Zeit nicht hatte. Das tue ich auch. Also ich glaube, mit vielen Läufen auch einfacher getan.
Also ganz andere Potenziale, jetzt noch.
Ja, man muss das, darf ich mal einen so nehmen?
Ja,
ich will einen mal ganz bewusst.
Handschuhe. Handschuhe anziehen.
Danke, danke. Mein History Management hier guckt wahrscheinlich zu und wird es verstehen, dass der
jetzt immer nicht gelernt hat, in die
Handschuhe zu kommen.
Genau, ne?
Es kommt jetzt auch kein Moondance.
Zu Hause Wasser predigen und dann die Dinger hier mit blanken Händen anfassen. Ne?
Ich bringe jetzt. Komm,
ja, du hast zwei mit. Ja.
Du hast ja auch welche.
Ja, komm.
Ich möchte einfach mal einen zeigen, weil das waren wirklich Schuhe aus den späten 70ern, aus den 80ern. Marathon 80 hieß der. Ah, sehe ich, jemand kennt den noch.
Okay.
Und ich werde das
jetzt noch angerade, ne? Oder nee?
Die Läuferin des Jahrhunderts wurde im 1990 gewählt, war Grete Weitz. Leider lebt sie nicht mehr. Sie ist viel zu früh verstorben durch Brustkrebs. Aber Grete hat dreimal in Folge den New York Marathon gewonnen mit diesem Schuh. Und das ist für mich deswegen ein ganz besonderer Schuh, weil ich ihn selber auch gerne getragen habe, aber weil unser Firmengründer, der Adi, so viel noch an dem Trainingsschuh und auch in diesem Schuh einen Einfluss hatte, weil man sieht zum Beispiel dieses kleine Dreiblatt, das nehmen heute unsere Designer eigentlich für die
Lifestyle-Sachen.
Genau sowas. Hat er damals als Elemente auch für Griffigkeit genutzt. Wir haben schon das Ganze hin und busy verlängert, damit du einfach mehr Dämpfung hast, mehr Griffigkeit, wenn du landest. Das Ding war trotzdem super, super leicht. Und das ist jetzt 45 Jahre her. Und Grete lief damit ihre Rekorde. Und dann später, du nimmst den. Genau. Und den habe ich noch lieber in der Hand. Das andere halbe Paar hat unser Archiv bekommen. Und normalerweise verlassen Schuhe mit Unterschrift. Die tragen auch das Archiv nicht mehr. Aber das ist das andere halbe Paar. Das ist in meinem Besitz. Und bei Frankfurt Offenbach meine Heimatregion. Das habe ich mir gesagt, nee.
Hast du mit nach Hause genommen praktisch? Ja,
ich nehme es heute mal mit nach Hause. Der endet irgendwann im Archiv. Ich habe noch 2 Jahre in dem Unternehmen. Aber das Schöne ist, Grete...
Also dachtest du bis heute, ja.
Gut, ja. Wohl sie. Aber das Schöne ist, man sieht dann schon ein paar Jahre später, wie der Schuh sich verändert. Mehr Federung, trotzdem super leicht und das ist auch heute noch, klar, kommen heute Designer und machen da einen Fashion-Lifestyle-Schuh draus. Aber für mich ist das die Erinnerung. Damit haben wir die Kilometer gekloppt halt. Und damit sind halt Läuferinnen wie Grete Weitz diese Marathons gelaufen. Und ich werde nie vergessen, ich habe sie in meinem Interview fragen dürfen, was war denn ihr beeindruckendster Marathon? Und ich habe geglaubt, vielleicht war ich zu nervös, ich habe geglaubt, es kommt eines dieser 9 Marathons, die sie gewonnen hat. Aber was stattdessen kam, war die Antwort, nein, das war in dem Jahr 1992, in dem Jahr, in dem ich auch begann, für diese Firma, für diese Marke zu arbeiten, da lief sie mit Fred Lebow, dem Gründer des New York Marathons, der aber schon schwer an Krebs erkrankt war, hatte einen Hirntumor. Und er wollte einmal in seinem Leben diesen Lauf selber laufen. Und sie blieb bei ihm über fast 6 Stunden, ich glaube 5 Stunden, 40 kamen sie ins Ziel, beide Tränen überströmt, leider starb er kurze Zeit darauf. Als sie mir diese Geschichte und unseren Produkttrainern erzählte in Herzogenaurach, ich glaube, wir hatten alle Tränen. Und sie auch. Es war wirklich, das ist ein ganz beeindruckender Moment, umso mehr. Deswegen erzähle ich die Geschichte jetzt auch so. Ich glaube, weil Grete, als sie selber dann diesen Kampf Krebs angehen musste, statt aufzugeben, hat sie eine Stiftung gegründet, Active Against Cancer. Und auch wenn sie diesen Kampf verloren hat, die Stiftung geht weiter. Und ich glaube, das sollte jeden Läufer ermutigen. Gleich, was wir haben, wo wir haben, es geht weit über Schuhe, manchmal über Produkte hinaus. Und solchen Athleten einmal begegnet zu sein, sind Geschenke. Absolut. Nichts anderes.
Ja. Ich wusste gar nicht, lass uns mal kurz tauschen, Udo, die Schuhe. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Verbindung zu Grete Weitz habe. Das waren meine ersten Adidas-Schuhe.
Ist nicht wahr.
Ja, doch. Ja, also, vielleicht nicht ganz die Größe. Ja, also, ja, aber das waren tatsächlich meine ersten Adidas-Schuhe. Ja, also kann ich mich noch dran erinnern. Und für alle, die es jetzt nicht zu Hause sehen, die sind jetzt auch used, ne?
Das ist original.
Meine waren noch deutlich dunkler. Das habe ich auch geschafft. Ne? Aber das, ich fand die halt schon cool wegen dieser Netzoptik. Ne? Also ich habe auch so Strümpfe getragen, also Netzstrümpfe.
Da natürlich, oder? Wir hatten vorher kurz gesprochen und du hast es ja selber schon gesagt, dass ihr natürlich diese Produkte im Archiv habt, um es auch als zukünftige Inspiration zu nutzen für jüngere Designer. Ich habe sofort, als ich den Schuh gesehen habe, gesagt, ey, den gab es doch auch mal dann viel später als Sneaker quasi, weil ich habe den in einer, ich weiß das noch, rot-weißen Optik vor wahrscheinlich auch schon 10 Jahren oder sowas, aber das ist mir direkt ins Auge gestochen, auch wegen, wie du schon sagtest, wegen der sehr markanten Sohle und Ja, so Schuhe leben ja natürlich weiter, auch wenn sie jetzt zwar nicht mehr im sportlichen Kontext getragen werden, aber wir haben hier vorher im Publikum schon was gesehen. Es gibt also auf jeden Fall noch Leute, die diese Schuhe hier vielleicht schon mal auch gelaufen sind, oder? Also
du hast eben gesagt... Marathon-Training, den blau-silbernen, mit dem du tausende von Kilometern machen konntest.
Aber Udo, weißt du, was mich jetzt ein bisschen wundert tatsächlich, also als ich noch jung war, ne, und du... Also im letzten Jahrhundert, da ging zumindest die mehr bei uns als jungen Leichtathleten, ja, die Top-Leute, die haben alle angepasste Schuhe. Mhm. Ja, wann hat das angefangen oder wie weit geht das überhaupt oder welche Leute brauchen das dann tatsächlich und wie viele gibt es, die sagen, nee, ich bin okay mit dem Schuh von der Stange?
Kommt drauf an, deswegen habe ich eben auch eingangs gesagt, ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, wie wichtig ist, dass jede Läuferin, jeder Läufer wirklich schaut, was für Bedürfnisse habe ich, unabhängig von der Marke. Das ist schon mal das eine. Und da gehören ausgebildete Leute dazu, das zu beobachten. So, wer braucht eine Schuhversorgung? Wer braucht spezielle Schuhe? Das kommt auf die Problematik an. Ich kann ganz ehrlich sein, der Heiler hat die Schuhe von der Stange am Anfang getragen und hatte keine Probleme.
Ja.
Außer auf dieser extrem harten Bahn in Atlanta, wo er sich ein paar Blasen geholt hat. Aber das wusste er auch, dass das die Bahn war. Später, als er dann Achillessehnenprobleme hat, hat er den Vorteil gemerkt. Und so handeln wir es heute noch. Das geht auf unseren Firmengründer zurück. Der hat schon immer, ich glaube, wenn
ja
Geschäftsleute zu Adidas kamen, hat er seinen Hund genommen und war nicht gesehen. Wenn aber Athleten in der Stadt waren, dann war das erste, entweder wurden sie von seiner Frau oder der Haushälterin bekocht und dann wurde über Schuhe oder Produkte geredet. Aber der Athlet war das Wichtigste. Mhm. Und ihm war das auch egal, welche Sportart. Ich glaube, das war das Genie Adidasler, in jeder Sportart eine gute Beobachtungsgabe zu haben. Design für ihn war Funktion. Und die Funktion war das Entscheidende, wie kann ich einen Mensch schneller machen? Wo kann ich auch eine Verletzung verhindern? Ich mache jetzt einen kurzen Ausflug in den Fußball. Vor kurzer Zeit ist Uwe Seeler gestorben. Der hatte eine Achillessehnenriss als Fußballer. War damals das Ende der Karriere. Mhm. Aber anstatt aufzugeben, hat er sich reingepusht. Und als er massive Schmerzen und eine geschwollene Achillessehne hatte nach der Operation, hat Adi an dem Fußballschuh hinten eine Schnürung dran gemacht mit einer Polsterung, damit er sich das selber so anpassen konnte, dass er wieder spielen konnte.
Und er also hat das entscheidende Tor gemacht. Praktisch die Kappe hinten aufgeschnitten und eine Schnürung dran gemacht. Die Kappe
hinten dran, da wo siehst du das und da konnte man das letztendlich anpassen. Das nehmen wir heute als Idee oft auf.
Total. Fallen mir spontan sehr viele Modelle ein, die ich sehr selber nutze, wo das inzwischen so ist und wo auch viele Kollegen, Trainingslager ist immer so ein Ort, wo man sich auch immer gerne austauscht mit Kollegen aus allen möglichen Ländern, die ja zum Beispiel in Kenia unterwegs sind, dass das viele Leute gerne tragen, die tatsächlich Achillessehnen, ich sag jetzt mal, geschädigt oder angeschlagen sind. Da fallen mir die ganzen Solar-Modelle ein oder der Ultraboost oder so für die Schuhe, mit denen wir auch die meisten Kilometer letztlich laufen.
Die Belastung ist ja unendlich gestiegen, der Trainingsumfang und. Und ich glaube, das müssen wir auch berücksichtigen. Auch sind die Materialien besser geworden, haltbarer. Aber nichtsdestotrotz, du musst einfach beobachten, kommt der Athlet mit dem Produkt klar oder hat er Probleme? Und wenn es Probleme gibt, wo setze ich an? Ist es eine Physiotherapie oder ist es tatsächlich eine Schuhversorgung? Ist es ein Material, das ich ändern muss? Das ist so komplex geworden, aber wir haben andere Methoden heute, das gut anzugehen.
Kannst du so einen Punkt markieren, wo das angefangen hat mit individuell angepassten Sohlen? Du sprichst
jetzt aber von, also du meinst es in generell überhaupt der Trend, dass man das gemacht hat oder für Athleten?
Dass es irgendeinen Punkt gab, ja.
Die alten Schuhmacher haben gesagt, das hat Adi von der allerersten Stunde angemacht. Das Individuelle war ihm das Allerwichtigste. Und genau das ist das Schöne heute, dass wir heute auch in der Lage sind, aber da brauchen wir natürlich auch solche Fachhändler hier, die einfach Szene haben. Der oder diejenige hat das und das Bedürfnis, also mache ich das und das als Lösung. Ja. Und wir machen das halt heute professionell mit Sportwissenschaftlern. Wir gehen vorher schon in der Biomechanik rein, schauen uns das an. Wir haben natürlich auch einen anderen Zugang zu anderen Materialien. Da muss es auch noch nachhaltiger sein. Auch das sind einfach Punkte. Ich meine, ich habe mich bewusst auf Schuhe aus der Vergangenheit reduziert, weil ich einfach gedacht habe, auch als jemand, der seine besten Zeiten in den 80ern hatte und dann das beobachtet hat, wie
als
sich
Sportschuhe...
Ja, als Sportler. Oder als Wannabe-Läufer, der nicht ganz so gut war wie... Aber ich glaube, es ist viel besser, wenn du das einfach aus deiner Sicht beschreibst. Ich glaube, da bist du viel authentischer, weil du spürst es in deinem Training heute. Was tut dir gut? Oder wo ist Verbesserungsbedarf?
Ja, also ich kann jetzt nicht mehr über solche Schuhe tatsächlich aus eigener Erfahrung sprechen, die gab es ja damals schon nicht mehr, aber für uns ist natürlich dieser technische Fortschritt, wir haben es vorher kurz gesprochen, ich glaube der größte technische Fortschritt der letzten Jahre für uns, die jetzt sehr wettkampforientiert natürlich laufen oder in meinem Bereich jetzt das als Beruf haben, das war natürlich schon diese Einführung. Ralf hat es zu Recht gesagt, man kann es nicht nur auf das Carbon runterbrechen, es ist sicherlich die Symbiose mit dem Schaum, was für uns schon nochmal ein krasser Gamechanger war, weil da müssen wir nämlich genau über den Schuh, den jetzt gleich der Udo hier nochmal holt, sprechen. Das war einer meiner langjährigen wirklich Lieblingsschuhe auch und offensichtlich von Heile auch, weil da steht auch was aufgedruckt auf dem Schuh, nämlich 2 Stunden, 3 Minuten
und 30 Sekunden. Wer war 2008 von euch in Berlin? Vielleicht selber am Start.
Nein, du einen anderen Fuß. Ich würde das sagen, Ralf mit Sicherheit, weil der hat, glaube ich, den Berlin-Marathon kommentiert seit 1980.
Also, nee, das nicht ganz, aber ich weiß gar nicht, was ich das erste Mal kommentiert habe.
Ist so 90er noch?
Ja, 90er auf jeden Fall, aber dann mit Gerd Rubenbauer zusammen, da war ich dann auf dem Motorrad.
Oh, okay.
Genau. Ja, bin auf dem Motorrad mitgefahren. Meine Lieblingsgeschichte, Takahashi, die Japanerin, Japaner mit einem riesen Aufwand da, ja. Wir großer Kamera- und Ü-Wagen-Park und Helikopter, also fast so wie heute hier, ja. Nicht ganz so, aber fast so wie heute hier. Und dann war es neblig.
Oh, okay.
Aber richtig neblig, ja. Und es gab keine Bilder, nur die stationären, die wirklich nur an wenigen Punkten in der Stadt sind, das ist auch heute noch so. Und es gab eine Technik, die die Japaner dabei hatten, ja, die man hier in Frankfurt zum Beispiel, die wir als HR hier in Frankfurt auch nutzen, die über einen Signalverstärker auf dem Hochhaus geht. Ja, man spiegelt dann das Signal über so bestimmte Spiegel über Hochhäuser. Und das hatten die Japaner mitgebracht, weil sie Takahashi ja natürlich die ganze Zeit im Bild haben wollten. Und dann hatten wir Takahashi auch die ganze Zeit im Bild. So war das ganz einfach. Ja. Und dann bin ich die ganze Zeit neben Takahashi hergefahren. Ja. Das war auch cool. Aber wir haben dann von dem Rest des Rennens
sonst nichts mehr mitbekommen.
Ja, Ziel entlaufen. Das war schon crazy, ja.
Aber das heißt, du warst 2008 auch da als Heile damals?
Das habe ich, glaube ich, kommentiert sogar, ja.
Ich meine auch.
Ja, ich bin mir relativ sicher. Ja.
Heile hat fast 5 Jahre immer den Traum gehabt, einmal die 204 zu knacken.
Ja.
Und ich habe es oft erlebt. Ich habe es scheitern sehen in London. Er hat nie aufgegeben. Und ich weiß es noch, an dem Morgen standen wir, es war ziemlich kühl, aber es war ein sonniger Tag. Wir standen am Startbereich und der Heile winkt unserer Gruppe zu und an der einen Hand macht er so und mit der anderen macht er so. Also 203. Ziemlich selbstbewusst. Lacht. Und dann ging der Startschuss. Und dann weiß ich noch, in dem VIP-Zelt, der Jogi Löw war so ein bisschen genervt, dass er permanent Autogramme geben musste. Und ich habe nur auf die Uhr geguckt. Ich
wusste, der Struggle halt, ne?
Und dann sind wir irgendwann raus.
Ja.
Dann sind wir raus. Und ich wusste, wenn du am, das weißt du ja auch auf der Strecke, wenn du am Brandenburger Tor bist, hast du eigentlich eine Minute, wenn du ein Topläufer bist.
Ja.
Und es war 2:03. 2:03 ging der Heiler da durch. Und wir wussten, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Aber die Uhr blieb stehen bei 2:03:59. Er hat damals einen unserer allerersten Adizero-Schuhe getragen und auf diesen Namen bin ich wirklich stolz, weil da hat unser Entwicklungsteam wirklich alles dran gesetzt, alles wegzunehmen am Schuh, was unwichtig ist, alles funktionell drin zu lassen. Und ein paar dieser Adizero-Schuhe hat er damals am Fuß gehabt und er hat die Zeit mit 2:03:59 ist alles richtig gemacht, hat uns den unterschrieben und den Schuh habe ich nicht bekommen von meinem Kollegen im Archiv. Also der bleibt zurück. Da würde jetzt wahrscheinlich hier ein Polizeikommando gleich kommen. Aber diesen Schuh, den haben wir dann zu seinen Ehren gemacht. Ein paar Jahre später haben wir dann seine Zeit drauf gedruckt, 2:03:59. Und mit so einem Modell ist er dann 2:11 auch gelaufen, aber nicht mit so einer Wahnsinnszeit. Mittlerweile gibt es weit bessere Zeiten, aber ich versuche hier einfach nur meine Geschichten zu erzählen, die ich so erlebt habe mit Athleten und dieses Abenteuer Heile zu begleiten. Es war einfach so. Und das hast du ja übernommen. Wir hatten ihn dieses Mal zu Besuch. Du hast weiter interviewt.
Ja, ich habe ihn weiter interviewt und habe ihn natürlich dann auch gefragt, was er denken würde. Er hatte dann, glaube ich, von euch den jetzt aktuellen Takumi Sen am Fuß, der natürlich ja auch schon eine ganz andere Weiterentwicklung ist. Und dann haben wir ein bisschen natürlich rumgeflaxt auf der Bühne, aber schon gemeint, hey, mit dem Schuh wäre es dann nicht nochmal eine Überlegung, wieder einzusteigen. Also die 2:00 müsste der noch gebrochen werden, da hat er schon gelacht. Ja. Er überlegt sich zu Hause nochmal in Ruhe.
Er hat aber auch gesagt, 2:00 kann er noch laufen, aber er endet nicht bei 42.
Genau, ja. nee, also das waren auch für mich die ersten Schuhe, mit denen ich Marathon gelaufen bin. Zwar einige Jahre später, aber es war damals ja auch noch diese klassische Adios. Ich muss kurz überlegen, es war damals dann schon mit Boost-Sohle.
Adios Pro, ja.
Genau. Und für mich der krasse Wechsel oder vom Feeling her einfach war dann nochmal vor 2 Jahren ja erst, tatsächlich 2020, der erst, also dann zu dem höheren Aufbau, dickere Sohle, Carbon Rods heißt der, also diese Carbon Streben, das weiß ich noch, weil wir hatten da, ich bin schon lange im Adidas Cosmos natürlich als Athlet und habe mir damals dann auch rausgenommen, sage ich jetzt mal, zu einem gewissen Zeitpunkt mal doch deutlicher anzumerken, dass wir nicht die gleichen Schuhe aktuell so zur Verfügung haben wie die Konkurrenz. Das war damals nach Barcelona im Frühjahr.
Die Wahl der Waffen. Ja, du fühlst dich benachteiligt. Stark benachteiligt.
Wir dachten damals natürlich, dass 2020 Olympische Spiele sind, was am Ende des Tages dann nicht der Fall war. Ja, aber wir dachten, wir bereiten uns gerade irgendwie auf die letzte Chance für uns für Olympische Spiele zu qualifizieren. Und ich weiß, dass ich mit Amanal Petros damals in Barcelona beim Halbmarathon war, wir haben das beide zwischen unseren Kenia-Trainingslagern eingebaut und wir hatten halt klassischen Adios und klassischen Takumi Sendern und ansonsten drumherum hatten viele Menschen andere Schuhe an und dann haben wir schon gesagt, das wird, also so wird es, glaube ich, schwierig. Und ich hatte dann eine relativ lange E-Mail geschrieben, wo ich meinte, ich glaube, wir brauchen dringend was anderes, um konkurrenzfähig zu bleiben, und war dann privilegiert genug, dass das tatsächlich auch als Feedback dankbar aufgenommen wurde. Und ich war dann einer der ersten im Juni, war das, glaube ich, 2020, wo ich den ersten, das war damals dieser relativ weiße Schuh, quasi der Adios Pro 1 heute, würde man das sagen, bekommen habe. Und ich war damals natürlich, wie viele anderen, in so einer Phase, du hast keine Rennen wirklich gehabt, das war Anfang von Corona in diesem Sommer, irgendwie so ein bisschen ziel- und orientierungslos, du hast so ein bisschen vor dich hin trainiert, aber warst jetzt auch nicht mega in Shape. Und dann dachte ich aber, ey, komm, ich habe die Schuhe bekommen, das war so, es hieß, du kriegst vielleicht demnächst, weil meine Größe ist keine Sample Size, das ist immer ein bisschen ein Problem, als einer der ersten so einen Schuh, aber dann war kein bestimmtes Datum. Dann kam eine Päckchen. Ich kriege jetzt ab und zu mal Päckchen mit irgendwie Adidas Karton, sage ich jetzt mal. Da war ich jetzt nicht, ich wusste nicht, was
Päckchen,
da drin ist.
Päckchen, kleine Päckchen bekommen.
Und dann habe ich das aufgemacht und da war der Schuh drin. Aber das war jetzt nicht so angekündigt. Ich dachte so, what? Wie? Was? Wieso hat mir keiner was gesagt? Und dann bin ich den Schuh genommen. Und
stand drauf, Heile Gebre Selassie, Addis Abeba.
Genau, hätte nach Äthiopien gehen sollen. Ich wurde dann irgendwie nach Regensburg umdelegiert. Nee, ich habe die Schuhe genommen, Sportsachen angezogen, bin an die Donau gefahren, zu der Strecke, wo ich überwiegend so meine Marathonspiele ein Tempoeinheit macht, und war wirklich jetzt nicht sonderlich in Shape, hab den Schuh angezogen, bin 2-3 Kilometer eingelaufen und dann habe ich gesagt, komm, ich laufe jetzt 5 Kilometer raus und zurück und schau mal, was so geht. Und ich weiß, dass ich da einfach alleine irgendwie 30-50 oder so gerannt bin, und es hat sich aber auch übertrieben krass geil angefühlt. Ja. Also einfach so komplett anders. Es war am Anfang so ganz ungewohnt, diesen Bounce, den man halt zurückbekommt. Und da wusste ich schon, okay, wenn das ist, was alle so haben, dann ist das jetzt irgendwie so eine komplette Zeitenwende, die sich da auch irgendwo abzeichnet. Und das war für mich ein absolutes Aha-Erlebnis, das weiß ich noch. Und wir haben vorher tatsächlich in unserem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Vorgespräch davon gesprochen, dass ich heute mit das erste Mal die dritte Version von diesem Schuh getragen habe. Ich habe ihn schon lange zu Hause gehabt, aber mit Corona und allem Möglichen hatte ich jetzt nicht viel Gelegenheiten, den zuletzt irgendwie anzuziehen. Und auch von dem Adios Pro 3 jetzt zum 2er, muss ich sagen, ist für mich nochmal ein Lichtjahr Weiterentwicklung gewesen. Ich bin gespannt, wenn Felix diesen Schuh, der auch den Weg zu ihm gefunden hat, demnächst mal anziehen wird und wahrscheinlich ja dann auch in Berlin beim Marathon nächste Woche tragen wird. Bin ich sehr gespannt auf sein Feedback, aber er hat richtig Bock gemacht heute Morgen. Und es war strömender Regen in Regensburg. Ja? Regensburg wird seinem Namen wieder gerecht.
Immer.
Ja. Es ist September, es wird Herbst, jetzt geht's wieder los. Es war strömender Regen, also es war so geil, heute Morgen einfach mal wieder ein bisschen
zu ballern. Genau, dieses Entwicklungsteam. Du musst so viele Sachen berücksichtigen. Als wir damals mit Heile und auch mit den vielen kenianischen Läufern gearbeitet haben, war es uns wichtig, einfach noch mehr Griffigkeiten zu bringen, weil du einfach mit einer rutschsicheren Sohle einfach eine bessere Transition hast. Da kannst du viel machen, das war eins. Aber was wir jetzt mit diesen Carbonverstärkungen machen können, die wir auch dem menschlichen Mittelfuß anpassen, das ist sagenhaft. Also das ist einfach ein Quantensprung in der Entwicklung. Ich würde trotzdem, weil ich mitgebracht habe.
Lass mich kurz an der Stelle, weil ich an der Stelle sehr gerne immer meine Lieblingsgeschichte erzähle. Ja? Die geht so. Wenn du heute zu einem Tennistrainer hingehst, ja, und sagst, ich möchte gerne mal Tennis spielen, ja, und du bringst eine Holzpatsche von Chibo mit, ja, also ein Holzschläger, ja, mit einem relativ kleinen Kopf von Chibo, ja, dann sagt dir der Tennistrainer was? Ja, damit kannst du ja kein Tennis spielen. Ja. Mit dem Schläger hat Björn Borg aber 5-mal Wimbledon gewonnen. Ja. Nur, ne, man muss es auch können.
Richtig.
Ja, man
richtig.
Muss es auch können.
Ganz von alleine laufen die
ganz
Spiele
von alleine
nicht,
gehen. Ja. Und ich sehe ja an deinem Strava heute, ja, also ich will jetzt nicht sagen, er kann es wieder, aber es geht wieder besser. Ne?
Nicht komplett verlernt vielleicht.
Ja, here we go.
Ja, das sind... Ich habe bewusst eben noch einen Schuh aus den 50ern rangenommen, Weil ich gehe nochmal wirklich ganz zurück. Man muss sich vorstellen, dass in den 50ern Marathonläufer mit so einem flachen Schuh, der kaum eine Zwischensohle hatte. Oder eigentlich hat er keine Zwischensohle, er hatte Kreppgummi. Und mit sowas lief Emil Satopek, nachdem er schon Gold gewann über 10.000, 5.000 Meter, lief mit einem vergleichbaren, es war nicht dieser Schuh, aber mit einem solch vergleichbaren Schuh gewann er in der gleichen Woche, und das ist 70 Jahre her, du hast das vorhin gerade erwähnt, lief der und gewann seine dritte Goldmedaille und lief 2:23 und hat mir Witze gemacht mit den neueren modernen Schuhen, warum ich nicht 3:22 laufen konnte. auch nicht. Aber ich halte diesen... Genau, das ist es. Oder auch mit Stan Smith bei uns, der vor ein paar Wochen im Archiv war und der auch sagt, der kann sich noch in jedes Detail seiner Schuhe erinnern. Und er hat auch mit solchen Schlägern eben gespielt und das waren wunderbare Athleten. Das war das Letzte, was Emil Satopek noch zu Lebzeiten unterschrieben hat. Deswegen habe ich diesen Schuh auch mal heute Abend.
Ja, nochmal kurz für die etwas Jüngeren unter uns. Ja, Emil Satopek, ja, der größte Läufer seiner Zeit. Die Lokomotive aus Prag, weil er einen doch eigentümlichen Laufstil hatte. Ja, also wenn man den unteren Teil seines Laufstils angesehen hat, dann war das sicher sehr okay. Ja, und obenrum war es eigentlich eine Katastrophe. Ja,
ja, er hat mal gesagt,
furchtbar
er kann
rum,
nicht Kopf lachen,
hin und her.
Und er kann nicht lachen und schnell laufen zur gleichen Zeit. Er muss sich entscheiden. Ich glaube, er hat sich richtig entschieden.
Ja, aber Heile konnte das dann nachher mit dem Lachen während des Laufens.
Also, wollen wir die Geschichte teilen?
Gerne.
Er hatte bei diesem Road to Records einen 5-Kilometer Spaßlauf mit allen seinen Fans mitgemacht. Mit den neuen Schuhen. Und kam dummerweise nach 2,5 Kilometern ins Stolpern und landete auf der Nase. Und brach sich ein Zahn aus.
Ah, wirklich?
Okay, wirklich. Das
hab ich gewusst. Obwohl ich nicht
da. Ja, Leute, also, hier mein Zahn ist wieder da. Und,
der hat alles wieder gut. Alles wieder gut. Aber wir teilen es jetzt an der Stelle. Aber ich glaube, wenn wir es nächstes Jahr spielen, I believe I can fly, dann müssen wir vorsichtig sein. Heile, wenn es das übrig nehmen. Aber er hätte auf Satopek hören sollen. Lachen und schnell laufen.
Ist dann doch,
ja. Aber vielleicht konnte er mit den neuen Waffen noch nicht so umgehen. Also man musste das ja auch erstmal üben. Ja,
ne? Wenn man so einen
Bounce-Effekt hat. Wir machen einen Crashkurs vorher nochmal, kurz im Stadion oder so. Ja. Behind the scenes sozusagen.
Learn to run.
Also Vorsicht.
Aber Emil Satopek war ja jetzt nicht nur in seiner Zeit halt ein außergewöhnlicher Läufer.
Auch ein krasses Trainingstier. Da gibt es ja
ein überlieferte
Programme, das ist ja irre. 100 im Stadion
oder was weiß ich. Also, das war ja das, was er als erster gemacht hat. Extensive Intervallläufe, aber hart. Ja. Ja. Das hat ihn sehr viel besser gemacht als alle anderen in der Zeit. Ja. Und du durftest ihn kennenlernen und ein bisschen mehr als kennenlernen. Ne? Ja.
Ich hatte das Glück, hier beim Höchstmarathon 1983 am Start zu sein.
Ich erinnere mich wie gestern.
Vorher. Da warst du da?
Nein,
um Gottes Willen. Du hast 87 begonnen, hast du gesagt.
Das ja, ich habe 87 begonnen. Ja, 83 habe ich auch angefangen zu studieren.
Der Manfred Steffni war da. Und da waren viele aus der alten Szene. Und Satopek hat den Startschuss gegeben. Und dann in der Mitte der 90er Jahre kam er mal auf die Sportmesse an unseren Stand. Und er war zu früh und eure Sport hat sich damals verspätet, also sollte, komm, du bist Läufer, unterhalt ihn mal. Und so habe ich Satopek erst mal kennenlernen dürfen und dann hat er mich eingeladen. Ich war viele Mal in Prag.
Er spricht sehr gut Deutsch, oder sprach, ne?
Perfekt.
Sprach sehr, sehr
viele, gut viele
Deutsch.
Sprachen, ja, auch seine Frau. Mhm. Ich wusste eins nicht zu dieser Zeit, dass er am gleichen Tag im selben Jahr geboren war wie seine Frau Dana. Und ich lernte dort in Prag dann, dass sie ja nur eine halbe Stunde nach ihm ihre eigene Goldmedaille gewann im Speerwurf. Musst du dir mal vorstellen, ein Ehepaar am selben Tag, im selben Jahr gewinnt eine Goldmedaille innerhalb einer Stunde. War ziemlich aufregend. Was ich nicht wusste ist, und da hat dann leider verstorbener Kollege Poschmann vom ZDF mir mal einen Tipp gegeben, gesagt, wenn du mal nach Prag fährst, frag mal, warum das Autogramm von Satopek mit einem Läufer ist, wo er sich als Läufer darstellt und die Frau ihm im Speer jagt. Und gedacht, naja, ich war Speerwerferin. Was ich nicht wusste war, Satopek hat gerne im Garten gearbeitet und irgendwann war der Besenstiel zerbrochen. Er brauchte Ersatz. Ihr könnt es euch denken, er hat die Speerspitze abgesägt und hat sie als Besenstiel
vom Olympiaspeer,
vom Goldspeer.
Jetzt macht dieses Autogramm für mich einen tieferen Sinn. Und wir haben es zum Beispiel auch für junge Designer haben das dann aufgenommen und haben eine Originals-Jacke dran groß gemacht mit einer eigenen Kollektion. Ja.
Ja, das sind, ja wenige der Geschichten, aber es kommen ja immer wieder die Großen zu euch, ja, und schauen sich das an. Wenn so einer kommt wie Sam Parsons, was du gerade gesagt hast, macht dich schon ein bisschen stolz, dass jemand, der ja nicht in Deutschland aufgewachsen ist, klar in dem Kosmos ja unterwegs ist, selber ja auch, sagen wir mal, in die Richtung will, ne, mit eigenen Vorstellungen, mit einer eigenen Linie. Ja, das ist ja ganz spannend. Und der kommt dann dahin und sagt, Emil Satopek, da geht dir das Herz auf, oder?
Ja, da
geht
mir das Herz auf, weil ich dachte mir, ich kann die Leute mit den alten Geschichten nicht langweilen. Ich habe jetzt auch hier geguckt, Krieg, ob jetzt jemand einschläft, aber ich glaube, es war alles okay. Aber ich finde einfach so, das ist ein alter Spruch, den ich gerne nutze, manchmal nach hinten zu schauen, schärft den Blick für das, was vorne liegt. Und so jemand wie Sam oder auch wie du jetzt. Ich habe vorhin noch gesagt, es macht keinen Sinn, wenn ich die neuen Schuhe erkläre, mit denen du jetzt Bestzeiten läufst, oder ein Sam Parsons irgendwann, wenn er vielleicht auf die Straße wechselt. Ihr könnt das als Athlet 1000-mal besser beschreiben, als ich das sehen könnte, weil es wäre auch verschenkte Zeit für jeden Zuhörer, jeden Zuschauer, wenn wir hier eine reine Werbeshow machen. Ich meine, natürlich sind wir stolz, wenn unsere Produkte getragen werden, aber letztendlich auch hat Adidasler uns eins gelernt. Ein Produkt ist nur dann gut, wenn ich wirklich auf jedes kleine Detail achte. Und das machen die Leute heute, und dann verlege ich die Hand ins Feuer, heute im Running-Team genauso gut wie damals zu seiner Zeit. Und das ist normal, dass auch der ein oder andere Fehler mal entsteht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist zuzuhören oder auch die Laufshops mit ins Boot zu nehmen. Ich meine, ich bin hier in einem Laufshop in Frankfurt groß geworden, da gab es keinen Laufshop per se. Wir haben einfach die Läufer herangezogen im alten Hessen Center. Aber heute gibt es Laufshops und heute gibt es Methoden, von denen wir geträumt hätten, die wir natürlich auch bei uns nutzen. Aber am Ende der Wegstrecke ist es natürlich auch der Konsument gefordert, das Angebot anzunehmen und vielleicht auch mal 2-3 Euro für den Service mehr zu zahlen. Das ist jetzt nicht nur der Jost in Frankfurt, das sind, glaube ich, 100 andere, die das genauso leidenschaftlich machen. Und ich glaube, diese Kette ist wichtig. Und deswegen war es für mich auch heute einfach eine Herzenssache, hierher zu kommen.
Das ist ja schön. Und die Liebesbriefe von den Athleten, die sind dann eingerahmt. Ne? Damit hat's angefangen, ja, als Philipp Flieger und Amanda Petros gesagt haben, Jungs, wir können nicht.
Da gibt es manchmal Athleten. Ich sage jetzt mal, wir hatten letztes Jahr.
Ich möchte jetzt aber den Namen wissen, ja.
Ein behinderter Athlet hat uns eine Kopie seiner Bronzemedaille mit einem schönen Brief zurückgeschickt. Mhm. Und das sind schöne Geschenke. Ja. Wenn du einfach merkst, ein Athlet ist glücklich mit einem Produkt und er weiß, oder sie weiß, es hat mir geholfen. Es ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber es ist ein wichtiges Element.
Ja, sensationell. Du hast schon eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Gast gemacht. Aber erstmal sagen wir herzlichen Dank, Udo, bis hierher.
Du wirst natürlich nachher nochmal hier mit vorne dabei sein für die Fragen vom Publikum oder auch aus dem Livestream natürlich.
Und dann sagen wir mit einem großen Applaus, glaube ich. Ne? Dankeschön erstmal.
Danke euch.
Danke. Wir lassen unsere Handschuhe an, ne? Oder? Den Hausherrn muss man ja ein bisschen edel und mit spitzen Fingern empfangen. Ja? Das ist ja klar. Das ist ja, der ist auch, ich überlege gleich, ob ich ihn sieze. Nein, ganz anders. Er war ja schon mal bei uns tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher
Nummer. Ich glaube, sogar in der ersten Season. Das war im ersten Jahr, glaube ich.
Im ersten Jahr, ne? Als wir aus Kreativdrang und Langeweile diesen Podcast ins Leben gerufen haben, heute die erste Live-Show. Ja, ihr könnt gerne auch auf dem YouTube-Kanal eure Anmerkungen machen, denn wir machen morgen dann für die Podcast-Freunde unter euch noch ein kleines Resümee und einen kleinen Vorsetzer für unsere Folge dann am Freitag. Sagen jetzt aber erstmal, wie soll man sagen, schön, dass wir hier sein dürfen. Jos, bitte. Nimm es als Corona-Schutzhandschuhe. Ja. Ja. Du bist ja jetzt von Udo schon zu Tode gelobt worden. Ja.
Viel Props im Vorfeld.
Genau. Ja. Jetzt hast du uns hier den schwarzen Läufer ausgerollt. Ist jetzt dein Lieblingskind, der schwarze Läufer?
Ja, das kann man so sagen. Ne? Also ich kann das Lob nur zurückgeben, weil ich hatte nämlich...
Ich ziehe jetzt aus, ne?
Weil es ist echt warm. Ja, ist okay. Udo hatte schon erzählt, dass die Händler mit eingebunden werden. Und das ist bei Adidas wirklich so. Ich hatte das große Glück, dass ich schon zweimal in dem Gebäude Laces sein kann. Also Laces wie die Schuhe...
Schnürsenkel,
genau. Und da ist unten ein Bereich, da reicht es nicht, das Handy auf lautlos zu stellen, sondern man muss das Handy
abgeben.
Man muss das Handy abgeben, weil das ist top secret, da darf man da nichts nach draußen gehen. Und da waren wir schon zweimal, der Udo hat da auch mal eine Führung gemacht und wie dann praktisch mit den Produkten. Und da gibt's sowas in zehnfacher Größe, weil da wirklich alles mit ganz großen Netzmethoden gemacht wird. Und auch wir waren auch in dem Bereich, wo die Individualschuhe angepasst wurden. Also das ist schon Athlet-Service, genau, du kennst es. Also
ich war noch nie drin. Also es gibt alle Leute, wenn ich mal dort mit frage, das kennst du ja schon, brauchen wir nicht zeigen. Ich war noch nie, nach 10 Jahren noch nie da drin, aber ich weiß, dass es das gibt auf jeden Fall.
Das ist mit den Atomserien, ja?
Ja, wahrscheinlich, genau.
Die Udo einen kleinen Koffer hat, ja.
Also du bist ja eh Stammgast in Herzogenaurach, oder? Also
ab und zu waren wir schon da.
So, jetzt haben wir den schwarzen Läufer. Nimm uns mal mit, was du damit machst oder was du damit für einen Service bieten kannst. Ja, weil du bist ja auch so ein Attentäter aus der Corona-Zeit. Ja, nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern hast gesagt so, okay, was können wir machen? Und wer Jost noch nicht kennt, er ist ein Ideenhaber, ja, aber er ist auch ein Umsetzer. Ja, und was ist noch besser als Ideen haben? Machen.
Tun. T-U-N, genau, tun. Ja, wir haben da, wie ihr wisst, den Laden komplett umgebaut vor 1,5 Jahren und haben uns überlegt, ist es noch zeitgemäß, jetzt auf dem Laufband zu laufen? Es gibt viele Neueinsteiger, die eigentlich auf dem Laufband vielleicht gar nicht laufen können, durch Corona neu angefangen haben.
Ich noch nie konnte.
Heute nicht.
Genau. Und ja, da haben wir uns überlegt, ein bisschen schlau gemacht, was kann man an einer neuen Analysemethode machen, und dann haben wir diese 20 Meter Tatanbahn mit einer Druckmessplatte gemacht und sowas ähnliches, in wahrscheinlich fünffach teuer, gibt es beim Udo auch da in den Laces, aber wir haben eine kleine, eine abgespeckte Version, und die ist halt eben wirklich super, um den Laufstil von den Läufern sich anzuschauen und dann den richtigen Laufschuh dann aus der Riesenvielfalt von 11, 12 Marken, also wir haben ja nicht nur eine Marke, wie ihr wisst, sondern wir bieten die breite Palette an und finden dann eigentlich für die meisten Kunden dann auch die richtigen Schuhe.
Also Druckmessmassen ist ja das eine, dazu noch Video, weil man muss ja den gesamten Läufer angucken.
Genau, das ist eine Kombination mit einer Highspeed-Kamera und das funktioniert sehr gut. Ich habe ein super Team hier im Laden, ich freue mich auch, dass einige heute Abend hier sind.
Ich habe jetzt gedacht, du machst das immer selber.
Ja. Das ist im Moment nicht mehr der Fall, muss ich offen sagen, weil die haben eigentlich, sagen wir mal, wenn welche zum Chef wollen, dann sage ich, ja, die anderen können viel besser Schuhe verkaufen, weil die kaufen mehr am Tag als ich. Und da bin ich auch froh drüber, dass hier einige heute hier sind und ja, hier einen tollen Job machen. Denke ich, können wir wirklich stolz drauf sein.
Dürfen wir das jetzt hier in unserem kleinen, lauschigen Rahmen sagen, dass du ja auch noch eine Leidenschaft in deiner Familie fördern musst? Das dürfen wir, ne? Ist ja öffentlich. Ne?
Ja, ist das ja, öffentlich?
Also Jost ist Motorsport-Papa. Ja, das ist das Äquivalent zur Eiskunstlauf, zu Eiskunstlauf-Mami. Ja, nur teurer. Ja, viel teurer. Ja, also dein Sohn ist richtig gut im Kartsport unterwegs. Ja. Du bist ein wahnsinnig stolzer Vater.
Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob der heute zuhört. Wenn
ja,
um die Uhrzeit kann er ja noch auf sein, das stimmt.
Ja,
ja, ne, also ganz am Rande ist er relativ aktiv, hat am Wochenende einen ganz guten Titel geholt und macht natürlich sehr viel Spaß und deswegen bin ich samstags im Moment nicht so oft hier. Und
dafür braucht man Fachpersonal. Ne? Vielleicht mal einen Applaus für die da hinten. Ja. Ja gut, das ist ja eine Teamsache sowieso. Ne? Also der eine muss die Ideen haben, ja, und dann lässt er die anderen machen und sagt, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Na, so läuft es aber bei uns ja gar nicht ab. Ja.
Ja.
Jetzt ist ruhig.
Ja, jetzt ist ruhig. Ne? Aber Laufen ist ja logischerweise nicht nur in deinem Namen deines Shops drin, sondern ihr macht ja eine Menge in der Szene hier in der Gegend. Menschen mitnehmen hierher, Menschen hieraus weiterentwickeln. Ja, Florian Neuschwander, für alle, die es nicht wissen, hat ja hier mal Schuhe verkauft.
Ah, in Bienenfeld.
Ja, in Bienenfeld, genau. Ja, also diese Verbindung zwischen leistungssportlich Laufen, Normalsportläufern, Anfängerläufern und Spitzensportlern. Ja? Wie verbindest du das und wie holst du die Leute überhaupt dran?
Ja, also im Endeffekt am meisten Geschäft, muss man sagen, wir haben am meisten Hobbyläufer, was man von der Kundenanzahl sieht. Im Endeffekt, wie schon, wie wir wissen, Corona Gewinnersportart ist Laufen, genau wie Radfahren auch. Haben wirklich viele mit dem tollen Sport angefangen und brauchen, wie der Udo es auch schon gesagt hat, das richtige Schuhwerk, weil das ist das A und O. Und da kommen wirklich ganz viele, die dann natürlich auch regelmäßig nach 800 bis 1000 Kilometern einen neuen Schuh brauchen. Und von daher kommen relativ die Leute dann nach ein, zwei Jahren direkt immer wieder. Aber natürlich kommen auch ambitionierte Läufer, die Wettkämpfe finden ja zum Glück wieder statt. Frankfurt Marathon haben wir ja zum Glück auch dieses Jahr wieder. Oder Berlin findet ja auch jetzt die nächste Woche wieder statt. Also das ist schon so, dass die Kunden dann auch einen schnellen Schuh wollen. Also so einen der Carbon-Schuhe auf jeden Fall.
Bist du ja auch sehr gut hier ausgerüstet, was das Thema anbelangt.
Genau, wir haben neulich mal einen Post gemacht, wo wirklich dann auch die Kundschaft geschrieben hat, wie kann das denn sein, dass man ja wirklich eigentlich fast alle Schuhe von den Marken alle hier hat. Also es ist natürlich dann auch, wenn wir als Spezialist die Marken die Schuhe nicht haben. Das gilt aber auch für die Kollegen in den anderen Städten, die 100, der Udo hat es gesagt, 100 Läden gibt es ungefähr in Deutschland, die überwiegend
die,
auch bei
der die auf dem Standard, wie ihr hier Laufsport begleiten.
Ja, die ja. Also alle mit Enthusiasmus, manche in großen Städten, manche in kleinen Städten, manche, die meisten machen das sogar schon länger wie wir. Wir sind ja jetzt so 21 Jahre. Gibt auch welche, die schon 40 Jahre solche Geschäfte haben. Die meisten sind in der Sport 2000, das ist ein Einkaufsverband, wo wir auch Erfahrungsaustausch miteinander haben. Und viele machen auch darüber hinaus nicht nur den Schuhverkauf, ich sage immer POS, Point of Sale, das reicht heute lange nicht mehr, sondern man muss POX, Point of Experience.
Experience.
Genau, das machen wir jeden Montag. Viele von euch, glaube ich, die ich hier sehe, sind montags bei uns. Du warst auch schon da, Philipp, schon zweimal. Wir laufen montags mit 60, 80 Leuten hier mit 5 verschiedenen Tempusgruppen.
Wie lange macht ihr den schon? Weil da bist du ja auch eher ein First Mover gewesen.
Genau, also so angefangen.
Community Building und Lauftreff.
Genau. Ja, angefangen hat das sogar vor ganz am Anfang. Wir haben montags mit 5, 6 Leuten gelaufen.
Direkt hast du auch gemacht.
Ja, genau. Gibt es Bilder davon, die könnte ich mal rausholen.
Ja, gerne.
Aber dann war.
Dann keine öffentliche Freigabe dafür, weil die anderen sich nicht sehen wollen.
Ja, mag sein. Bei mir waren 10 Kilo weniger um die Zeit, aber so ist es halt.
So dünn warst du, ne?
Ja, so dünn war ich mal, genau. Und dann kam ja die Familie, die Kinder, und dann schlief das ein bisschen ein. Und dann, als der Flo vor 8 Jahren im Bewerbungsgespräch sagte, bei dem Arbeitgeber, wo er vorher war, wollte er unbedingt einen Lauftreffen machen. Da hat er 5-mal nachgefragt, hat gesagt, nie passiert. Bei mich hat er einmal gefragt, wo mein Lauftreff wieder war. Ich sage, klar, geht sofort wieder los. Und dann haben wir jetzt seit, ich glaube, 8 Jahren sind wir schon wieder jeden Montag aktiv.
Ja. So eine Verbindung zu Flo ist ja dann auch eine spezielle Sache. Mhm. Ja, übrigens, ja, die Folge mit Florian ist immer noch.
Immer noch.
Nicht immer noch, sondern die wächst immer noch.
Ist ja,
unsere, ist unsere. Von heute nehmen wir die 123. Folge auf, ist unsere erfolgreichste Folge.
Total.
Ja, sieht man mal, wie der halt auch unterschiedliche Szenen ja verbindet.
Total.
War ja logischerweise jetzt auch stark in der Ultra- und in der Trail-Szene unterwegs. Aber er hat ja auch von seinen Zeiten in Großbritannien erzählt. Mhm. Ja,
Crossläufe dort.
Crossläufe und so weiter. Eine andere Welt als die Crossläufe in Deutschland, leider. Ja, wie Schulen und Colleges und so weiter ja da auch teilhaben. Also ganz, ganz spannend, ja. Aber das ist ja für dich dann genauso gewesen, ja, weil der hat ja durch seine Aktivitäten, auch durch seine Social-Media-Aktivitäten, ja, Menschen aktiviert. Mhm. Ja, wie habt ihr das zurückgespielt in den Shop rein und wie habt ihr dann, warum hast du den eigentlich ziehen lassen?
Ja, das ziehen lassen kann
ja. Ich habe keine Gehaltserhöhung.
Ich glaube, am Geld lag es nicht, weil er wollte ja wirklich in den Bergen trainieren. Das hat er euch wahrscheinlich erzählt. Ja. Er ist hier dreimal die Woche zum Feldberg hoch und das ist ja kein
Der Berg. Endet ja irgendwann, ne?
Genau,
der endet. Asphaltblasen, sagt der Bayer.
Ja, es war eine tolle Zeit, wie der hier war und das wissen wahrscheinlich die Leute gar nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der hat am Anfang, wie der hier anfing, 3000 Follower.
Ja.
Und dann hat er den World in Darmstadt, Wings for Life Run in Darmstadt gewonnen, ja. Und dann ging das ab und dann kam, ja, einfach war ein tolles Team hier, auch mit den Kollegen. Und dann war hier, man kam öfters auch wirklich Kunden und dann für uns war das ja in Anführungsstrichen normal, dass wir den hier so jeden Tag sehen. Aber wenn dann auch Kunden kamen, die dann noch Fotos mit ihm gemacht haben, das und dann wollten ihn dann mal sehen und war schon eine gute Zeit. Und wir haben wirklich sehr viel Kontakt. Wir haben uns, wo wir uns auch gesehen haben in München, bei der EM auch gesehen, war er auch an dem Dienstagabend im Stadion.
An dem Dienstagabend, wo alle gefühlt.
Das war, also Flo, ich hoffe, du hörst zu.
Ja, auf jeden Fall Grüße nach Inzell. Ja, da ist er ja inzwischen zu Hause, eigentlich ja das Mekka für Biathlon und Eisschnelllauf, ja, aber da kann man eine Menge Unsinn machen und er macht eine Menge Unsinn. Schaut da mal rein. Ja, Berg hoch und runter rennen und Berg wieder hochrennen und nochmal hochrennen und nochmal hochrennen. Ja, und wir haben es ja eben gesagt, Aaron Bienenfeld, um das, um deinen Spitzensportler-Defilé nochmal ein bisschen zu komplettieren, ist ja jetzt aktuell für Deutschland gestartet bei den Europameisterschaften über 5. Mhm. Ja,
ist jetzt schon wieder zurück in den USA.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte, ja, weil der ja eine USA-Episode hat. Und dann hast du wieder keinen hier.
Ja, deswegen, wir wollten ja nachher sprechen, wann du wieder anfängst bei mir.
Ihr habt ja meinen Post gesehen, Leute. Ja, das ist der Mann für Sales.
Ja gut, Aaron ist mit 18 bei uns angefangen, auch hier wie Udo aus Offenbacher Kind. Wirklich damals, muss man echt sagen, ein zurückhaltender Junge und konnte damals schon unheimlich gut laufen. Und dann kam das über eine Empfehlung von einem Freund, der sich gesagt, bewirb dich doch mal hier. Und dann kamen wir zusammen und ja, war es eine Wahnsinnsentwicklung, hat JP Morgenlauf dreimal gewonnen und ja, und dann beim College Chats in Eugene ist er gerade und ja, Europameisterschaft war ein bisschen, sagen wir mal, weil ich wäre mehr drin gewesen, aber es war am Ende der Saison.
Muss man einordnen tatsächlich, für die Leute, die jetzt nicht so firm sind mit der College-Saison, also die startet vor allem die, also es geht nahtlos über von der Cross-Saison in die Track-Season sozusagen, also die sind oft schon im April übelst am Ballern, das heißt, wenn du jetzt im College bist, du hast sicherlich übelst geile Bedingungen da zu trainieren und zu studieren, aber wenn du dann natürlich dich noch, also so gut bist, dass du dich noch für internationale Meisterschaften qualifizierst, wird das relativ schwierig, so im Juli oder sogar August noch irgendwie halbwegs in einer passablen Verfassung zu sein, weil irgendwann sind halt die Akkus dann mal leer und man muss ja bei den Jungs und Mädels am College auch wissen, dass die ja nicht oft mal so 5.000 alle drei Wochen laufen, sondern es kann auch mal sein, dass du drei Rennen an einem Wochenende machst, also es ist nur menschlich, dass, glaube ich, irgendwann dann mal auch da die Akkus ein bisschen leer sind. Insofern, mich hat es gefreut für ihn natürlich, dass er sich da qualifiziert hat. War, glaube ich, für ihn natürlich auf jeden Fall ein Riesending. Ich glaube, seine erste internationale Meisterschaft auch quasi im deutschen Trikot. Und dass du da natürlich nicht Nein sagst, ist ja wohl vollkommen nachvollziehbar. Ja. Selbst wenn er ja auch schon, ich glaube, in seinem Post so ein bisschen eingeordnet hatte, dass er gemerkt hat, dass er nicht mehr auf dem Stand ist wie Frühsommer einfach.
Ja, er hat ja auch ein bisschen Hardcore-Aktion noch gemacht. Ne? Kurz zu den deutschen Meisterschaften geflogen, ja, direkt wieder zurückgeflogen, ja, mit Jetlag da gelaufen. Ja. Also das war auch schon richtig hart. Ne? Aber das nochmal für die Jungs hier im Back. Ihr müsst also erstmal eure 5000 Meter Zeit angeben und dann könnt ihr die Bewerbung schreiben. Ne? Ja, die nicken.
Ja, die
Jungs nicken. Ja, genau. Du musst schon drinstehen. Ja, ich verstehe schon. So akquirierst du Fachpersonal.
Das reicht immer, schneller als der Chef zu sein.
Okay, das ist ja jetzt nicht so. Damit haben wir ein sehr weites Feld geöffnet. Ja. So, was sind die nächsten Aktionen? Was geht von hier aus? Wo geht die Reise hin?
Noch nicht spruchreif ist, aber wir jetzt einfach mal einen kleinen Rahmen hier droppen können. Hören nur drei Leute in dem Podcast. Ja,
also erstmal freuen wir uns wirklich riesig, dass der Frankfurt-Marathon stattfindet, muss man echt sagen. Also da
du bist halt ein Partner, oder?
Genau, ein offizieller Laufshop. Wir sind jahrelang schon dabei und haben jetzt echt 2 Jahre. Das war jetzt schade, dass das hier nicht stattgefunden hat. Muss man einfach sagen. Dieses Jahr, denke ich, bin ich mir zu 100% sicher, dass er stattfinden wird. In welchem Umfang, dann Teilnehmer etc. muss man sehen, weil man muss auch sagen, wer eine Corona-Infektion jetzt hat oder dem kann man eigentlich nicht anraten, in 8 Wochen einen Marathon zu laufen, da muss man Pause machen. Der kann vielleicht noch eine Staffel mitmachen, die ja auch angeboten wird. Also das ist auf jeden Fall schon wirklich, sagen wir mal, toll, dass das jetzt wieder stattfindet. Auch hier im Mainlaufcup jetzt am Wochenende ist in Neu-Isenburg wieder ein Lauf und dann kommt Offenbach. Also von daher diese Volksläufe, die auch ein bisschen gelitten haben, muss man sagen, von der Teilnehmerzeit.
Ja, wollte ich auch kurz einhaken, weil ich habe jetzt von vielen schon gehört, also von ein paar Ausnahmen, die einen hohen Ereigniswert haben, also Laufveranstaltungen mit einem hohen Ereigniswert abgesehen, dass Zahlen dramatisch, vor allen Dingen bei kleinen und mittleren Veranstaltungen runtergehen, ja, die oft ja sehr liebevoll von Vereinen, von Lauftreffs, von Laufshops, wie auch immer veranstaltet werden. Aber die Leute, du hast es gesagt, sehr viele haben mal angefangen zu joggen, aber eine Nachhaltigkeit muss erst noch aufgebaut werden, was das angeht. Aber wo sind eigentlich die Leute geblieben, die ja sonst diese ganzen Veranstaltungen bevölkert haben? Das ist halt meine Frage.
Ich habe
keine Antwort für mich
gefunden. In dieser Corona-Phase, wo wir Profis ja teilweise das Privileg hatten, wieder starten zu dürfen, in einem natürlich sehr anderen Rahmen, auch der jetzt, glaube ich, nicht allen wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil es kam dir vor, so ein Time-Trial halt machst mit 10 Kollegen, in irgendeiner Waldrunde, wo kein Mensch ist. Ich glaube, ich hatte eigentlich den Eindruck, so was man ja dann auch wir aus Podcast-Community oder wie auch immer Social Media rausgehört hatten, war ja schon so diese der Wunsch natürlich der Allgemeinheit, dass man wieder an so Events teilnehmen darf, gemeinsam. Mhm. Ja. Und deswegen habe ich auch gedacht, sobald das wieder möglich ist, wird die Bude eingerannt. Und dann war ja letztes Jahr schon, ne, in dem Fall eher Berlin, City Night, Halbmarathon mhm. im Sommer, im August verlegt und Marathon so ein bisschen Türöffner. Und die waren ja auch voll, mhm. richtig voll. Aber ich habe auch dieses Frühjahr schon den Eindruck gehabt, Hamburg, klar, Berlin hat jetzt selten ein Problem, dass die Events voll sind, aber wie du schon gesagt hast, Ralf, auf einem kleineren, auf einer regionaleren Ebene, dass da die Teilnehmerzahlen bei weitem nicht da sind, ja. wo die vor Corona waren. Und das hat ja. mich aber auch gewundert, weil wo sind die Leute hin, die das vorher gemacht haben?
Also, ja, hast du irgendeine Idee, weil ich habe noch keine Rechte. Ja?
Ne, ehrlich gesagt auch nicht. Also wir haben jetzt am Wochenende Lauf für mal Zeit gehabt, der sonst vor 2-3 Jahren 4.500 Teilnehmer gehabt hat und das waren jetzt noch nicht mal die Hälfte. Also im Endeffekt, diese Zahl ist leider so. Ich denke, die Leute haben was anderes gemacht, das weiß ich auch nicht. Es ist wirklich ein bisschen überraschend. Also ich kann sagen, die Lauftreffs, die auch bei den anderen Laufshops, die boomen eigentlich. Die Leute haben Lust, gemeinsam zu laufen, aber diese Wettkämpfe, die man, sagen wir mal, früher 10 Stück gemacht hat, 5 oder 10 Halbmarathon, mhm. die werden irgendwie gar nicht mehr so eingebaut in die Wochenendplanung.
Also das ist ja spannend, wenn du jetzt gesagt hast, ja, bei uns haben jetzt auch die Umsätze mhm. und die Resonanz halt abgenommen. Mhm. Ne? So seit Corona, dann wäre so eine Idee mhm. gewesen, dass sich die Leute dann halt doch wieder ein bisschen aus einer Laufszene mhm. verabschiedet haben. Aber wenn du jetzt sagst, nee, mhm. es ist eigentlich anders, dann hat ja eine andere Qualität des Laufens jetzt eingesetzt, dass mhm. mehr Leute für sich laufen genau. oder in kleinen Gruppen laufen oder auch mit einer laufenden Uhr. Ich meine, gut, ihr lauft ja alle mit laufender Uhr. Das ist ja eh klar. Naja, aber jetzt auch dann wirklich all out mit laufender Uhr mhm. laufen und sich selbst die Zeit nehmen, ja, anstatt mhm. anzureisen, ne, mhm. Entsprechende Übernachtung zu haben oder. Ja, oder einen ganzen Sonntag irgendwo zu ja. verbringen und irgendwo hinzufahren, auch wenn die Sachen durchaus in der Nähe sein können. Also wie gesagt, ich finde es immer noch sehr erstaunlich, dass das doch so hart da reingeschlagen hat und es bedroht bei vielen Laufveranstaltungen die Existenz. Ne?
Ja, also das ist wirklich so. So richtigen Grund gibt's, kann man sich auch nicht erklären. Also die Laufshops generell haben schon von Corona profitiert, weil sie einfach, sagen wir mal, vor allem die schon lange existieren, weil dann fragst eigentlich mal vielleicht ein Arbeitskollege, ein Freund, wo kann ich denn hingehen, wenn ich jetzt mit dem Laufen anfange? Dann, oh ja, dann da gibt's einen guten Laden in jeder Stadt und die haben schon davon profitiert und eben natürlich waren nicht Indoor-Sportarten, Fußball gab's mal eine Zeit lang und viele haben aber irgendwie vielleicht als Ausgleichssport gefunden, gar nicht mehr so wettkampforientiert. Mhm. Und wenn du da vielleicht so ein bisschen raus bist, dann
fehlt es einem
auch nicht so, mhm. glaube ich. Das ja. ist eher der Fall. Die großen Events, glaube ich, kommen und das andere vielleicht dann auch wieder. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, ist es leider so und es ist auch echt schade. Jetzt gucken wir mal, wie es am Wochenende dann in Neu-Isenburg wird. Da ist am Sonntag der Halbmarathon und man kann auch nachmelden. Ja. Und der Zehner.
Ja. Wann ist der am Sonntag? Sonntag hast du gesagt? Ja. Also ja. die Folge kommt ja am Freitag. Für die Leute, die nicht live dabei sind, dann könnt ihr euch noch spontan anmelden.
Ich weiß gar nicht, Berlin ausgebucht oder nicht ausgebucht, Berlin-Marathon?
100%ig, ja, 100%ig ausgebucht.
I don't know.
Ich glaube, da wird okay. keiner mehr sich spontan nachmelden.
An der Stelle überraschen wir jetzt mal, Jost, den Philipp, ja, weil wir haben ja noch ein kleines Goodie ja, zum Verlosen. Ja, und zwar ein ganzes Wochenende privat mit Philipp in Berlin.
Okay, alles klar.
Obwohl er noch nichts wusste. Ja. Ich kann dich beruhigen, ja, es stimmt, der Teil mit Berlin nicht, aber der Teil mit Philipp. Nee, umgekehrt. Es stimmt der Teil mit Berlin, ja, aber vielleicht bist du ja auch da. Ne? Mhm. Jetzt bist du dran.
Genau, also, und zwar.
Jetzt sagt Jost, ja, wir haben doch gar nichts ausgemacht.
Ja, es gibt ja, sagen wir mal, man soll sich auch auf einen Halbmarathon gut vorbereiten. Und zwar ist ja ein großer Halbmarathon in Berlin im Frühjahr. Und da gibt es die Möglichkeit, dass Adidas uns da 2 Startplätze zur Verfügung stellt. Und einen, den verlosen wir gleich unter den Präsenz Personen, die hier sind und einer
wird Unruhe.
Ich denke, wir müssen nachher eine Frage stellen. Ich denke, cool wäre das aus Udos
Historie. Denk dir schon mal einer aus, Udo. Ja, genau.
Und da gucken wir mal, dass wir alle mit dem Boot haben und die Community hat Adidas auch noch einen freigestellt. Das heißt, ihr könnt einen Platz auch über die Community verlosen und Gott. Das finde ich schon ziemlich cool, weil Halbmarathon ist auch eine coole Strecke und vor allem Berlin.
Ja, kommt mir ja deutlich ne, mehr entgegen. Ja, das ist alles vorstellbar, realisierbar, können normale Menschen, so wie ich, ne, machen. Ihr seid.
Bist du in Berlin in Halbmarathon mal gelaufen? Noch nicht, glaube ich.
Nein, in Berlin. Überlegt, genau, ich wollte ja eigentlich in diesem Jahr, da war ich aber dann auch ein bisschen krank. In Berlin bin ich tatsächlich noch nicht gelaufen. Ich muss mal gerade überlegen. Ich bin überhaupt erst einen Halbmarathon gelaufen.
Und das musste bei
außerhalb
ich wollte gerade sagen, bei der 70.3 ja, wahrscheinlich.
Genau, außerhalb vom Triathlon. Okay, ja, okay, also okay. Einen rein, und zwar hier in Frankfurt, den Spiridon.
Ja,
cool. Ja, in Frankfurt, der ist besonders schön gewesen. Ich weiß gar nicht, findet er noch statt?
Ja, ja, in Fallstadt.
Ja, ja, weil man kommt da an, oder kam damals an Locations vorbei, die dann noch offen hatten.
Ah, okay.
Ja, also sonntags morgens noch offen hatten.
Ja.
Das war dann so Clash of Cultures. Ja, das war eigentlich ganz schön. Ja.
Und die sind alle stehen geblieben, die da rauskamen und haben noch angefahren wahrscheinlich. Also, falls sie dazu in der Lage waren.
Sagen wir mal so. Die Art und Weise der Betrachtung, also der gegenseitigen Betrachtung, war sehr ähnlich.
Ja, okay. Ja.
Nach dem Motto, ihr seht scheiße aus, warum macht ihr das? Ja, so war das, ja. Jetzt kannst du dich wieder entspannen.
Okay.
Du bist vielleicht da sowieso.
Berlin ist aber trotzdem sehr wahrscheinlich, dass man sich da trotzdem vielleicht irgendwie über den Weg läuft.
Gut, dann öffnen wir, sagen wir schon mal erst herzlichen Dank, Jost. Ja.
Du darfst
aber bleiben. Ihr dürft jetzt hier an der Stelle nochmal applaudieren. Ja. So, dann holen wir den Udo nochmal schnell für alle, die jetzt uns live zuschauen, dazu. Und dann gerne aus eurem Kreis hier, wer noch Fragen oder Anregungen oder Bemerkungen oder noch eine kleine Geschichte von Laufen vorm Krieg hat oder so. Und ich weiß nicht, Felix, wenn noch irgendwo aus dem Netz etwas kommt, dann gerne auch. Aber ansonsten gerne noch von euch hier.
Das Mikro ist da vorne.
Ich glaube, es ist immer der Erste, muss sich trauen.
Das
ist immer das Gleiche, ja.
Hallo. Mich würde tatsächlich interessieren, so auch nochmal, um auf die Schuhe zurückzukommen, wie sich so der Laufumfang der Topläufer über die Zeit verändert hat, so im Vergleich zu jetzt.
Fang da du mal an, wie der heute ausschaut, an sein Gefühl.
Der wird wieder weniger, weil ich älter werde. Und ich gemerkt habe, dass meine alten Knochen das langsam nicht mehr so mitmachen. Fun Fact ist, dass ich habe mal was recht Interessantes gelesen von Viktor Rödlin, kennt man vielleicht auch noch, mal ein sehr bekannter Schweizer Marathonläufer, zeitweise glaube ich auch mal Europarekordhalter, wenn mich nicht alles täuscht. Der hatte mal eher schon zum Ende seiner Karriere relativ offen sein Training über verschiedene Altersphasen geteilt. Und klar, mit Mitte 20, dann hat er auch noch ein bisschen kürzere Strecken gemacht und so. Ist dann schon so Ende 20 Richtung Straße gewechselt und klar, so um die 30, ja, wurde natürlich auch 200 Kilometer und in Spitzenwochen auch mal 230, 240 Kilometer im Marathonbereich trainiert im Trainingslager. Interessant war, und er hatte eine relativ lange Karriere, ich glaube, er ist noch mit um die 40, glaube ich, so seine letzte Saison ja auch, glaube ich, gelaufen, dass dann ab Mitte 30 seine Umfänge wieder niedriger wurden, weil er selber gesagt hat, er hat gemerkt, Regenerationsprozesse sind bei ihm nicht mehr so wie mit Mitte 20. Und seine Schlussfolgerung war, dass er aber gemerkt hat, weil er natürlich so lange auf diesem Niveau schon trainiert hat, also er hat natürlich eine unfassbar große Ausdauergrundlage gehabt. Und ihm haben zu der Zeit dann 160 bis 180 Kilometer gereicht. Aber wichtig war halt, dass er trotzdem diese, ich sage jetzt mal, leistungsdeterminierenden Einheiten, ne, die konnte er nicht ersetzen. Also da hat er gesagt, okay, ich muss halt die 30 Kilometer TDLs oder die harten Intervalleinheiten, auch vom Umfang her, die muss ich machen. Aber ob ich dann nachmittags noch den 10 Kilometer Lauf brauche, um meine Beine locker zu machen oder mich aufs Rad setze oder so, das das schont natürlich den Bewegungsapparat. Und er war ja damit auch noch, er ist ganz lange, ist relativ spät, er kann ja selber noch Europa. Meister auch geworden. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Heile Cousin natürlich auch zahlen oder generell in noch früheren Zeiten. Ich weiß jetzt nicht, da wirst du wahrscheinlich sogar näher dran sein.
Ich habe das schon mal gefragt. Also ich gehe mal ganz zurück in die 50er, 60er. Mal. Satterberg war der Verrückte, der auf der Bahn hat 10 mal 4 Meter, 50 mal 4 Meter. Also es war wirklich verrückt. Aber auch hardcore. Und dann kam aber auch eine Zeit des langen, langsamen Laufens auf. In Deutschland war es vor allem der Dr. van Aken, in Neuseeland war es der Lüdiard. Und ich bin auch ein Kind. Und der berühmteste deutsche Läufer, der eine Silbermedaille gewann, war der Harald Norport, 1964, glaube ich, war das. Und ich fand das sehr spannend, weil ich fand das einfach einen ganz großen Gegensatz zu dem, was er da hat. Ich kenne aber andererseits auch eine deutsche Marathonläuferin, die nicht mehr bei uns ist, aber die hat mir von Kilometerumfängen bis zu 280 Kilometer erzählt, eine Frau.
Das ist krass.
Vor ihren Siegen in Boston. Und das ist wirklich krass.
Ja.
Und da war Hardcore. Also das geht querbeet. Deswegen habe ich jetzt bewusst auch erst Philipp angesprochen, weil ich weiß nicht, ich kriege jetzt keine genaue Rückmeldung, was heute kenianische Läufer machen, wenn sie im Höhendring sind oder und.
Ja, ja, eine gute Anekdote,
ja. Erzähl.
Ja, das ist auch interessant, und zwar, wenn man nämlich dann dort vor Ort ist, dann sieht man auch, also zum einen, dass Kenianer tatsächlich auch wahnsinnig langsam laufen können, wo wir, sag ich mal, Mitteleuropäer uns eher schwer tun, weil 4:30, 5 Minuten, das kriegt man vielleicht noch hin, aber so 6 Minuten Schnitt laufe ich jetzt fairerweise.
Kann ich.
Eher ich jetzt eher selten, aber dort siehst du halt, du siehst die morgens irgendwelche Tempoeinheiten machen, ja. Teilweise haben wir mit denen trainiert und denkst du so, okay, das ist einfach geisteskrank, hier kommst du auf der Höhe auch nur bedingt mit. Und nachmittags siehst du die aber irgendwie so im 6er Schnitt da rumschlurfen, wo du denkst,
Moment.
Ja, also,
gemütlich laufen, ohne zu schnaufen.
Ja, aber im Verhältnis, du musst ja sehen, dass die Sonne.
Ja, aber du kannst ja auch im Verhältnis aufhören, mich zu beleidigen. Das geht doch.
Und dann siehst du die Nachmittagsdecke, das ist ja Wahnsinn. Also die Bandbreite ist krass. Allerdings muss man auch sagen, und das hat mir Renato Canova erzählt, mein Coach, er hat gesagt, was er festgestellt hat, wenn er dann mal vor Ort ist und sonst nur so das Feedback grob bekommt per WhatsApp oder so. Also er kann viel aufschreiben. Und wenn er sagt, es ist kein, ja, bei Renato Marathon-Training ist schon auch so um die 200 Kilometer, aber es ist keiner, der jetzt so Exzesse 250 oder so macht, aber er dann eher auf Qualität Wert legt. Er hat halt gesagt, er hat sich dann immer mal gewundert, weil alles lief so super und ja, das ist super und keine Ahnung. Und dann war Sondre zu der Zeit auch mal dort und dann hat einfach Renato gesagt, du, also ich habe deine Jungs einfach nachmittags nie laufen sehen. Die haben halt einfach morgens die harten Sachen gemacht und nachmittags haben sie einfach gesagt, ach komm, ich leg mich hin und habe gar nichts mehr.
Also, ja. Es gibt auch Berichte, dass kenianische Läufer die langsamen Sachen tatsächlich nicht aufschreiben.
Ja, genau.
Weil sie die nicht ernst nehmen, ja, als ernsthaftes Training und das einfach nicht aufschreiben, die tatsächlich aber machen. Also die Unterschiede sind, glaube ich, eher, dass im Laufe der Jahrzehnte es sehr unterschiedliche Ausprägungen in alle Richtungen gegeben hat. Ja.
Extrem,
also Emil zum Beispiel hat viel zu hart trainiert nach dem heutigen Verständnis. Richtig. Ja, und die Lilliard oder von Aken, die haben halt viel zu wenig intensive Sachen gehabt im Vergleich zu heute. Ja. Weil wir können natürlich jetzt immer sagen, ja, das ist der Schuh und so weiter, aber der Fortschritt in trainingswissenschaftlichen Ansätzen, der ist schon auch da.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist halt eben eher so ein Mittelding, das heute im weitesten gehend verfolgt wird. Und es gibt dann Leute, die auch noch Rad fahren, damit man dann noch deutlich weiter. Ja, gerne noch weiter. Ja, eine Frage aus dem Netz. Ja.
Richtig, der Jan aus Berlin, Grüße gehen raus, möchte gerne wissen, für wen denn Carbon-Schuhe gemacht worden sind oder für wen sie sind und für wen sie eher eine Verletzungsquelle sind.
Ja, vielleicht erstmal Joost. Ja,
wollte ich sagen.
Ja.
Also, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass man sich auf jeden Fall daran gewöhnen muss, für dieses neue Abrollen und die Belastung, vor allem der Achillessehne und auch der Fußmuskulatur, man muss sich langsam rantasten. Also es ist dann schon für den ambitionierten Läufer, also nicht jetzt einer, der wie wir 6:30er Tempo laufen, dann sollte man eigentlich lieber einen Trainingsschuh nehmen, sondern man muss schon, sagen wir mal, ambitionierter laufen, Tempoläufe auch machen. Und da bringt es natürlich wirklich was, weil nicht nur, wie Philipp schon gesagt hat, nicht nur die Carbonplatte oder die Rods bei Adidas in dem Fall, sondern die Kombination mit dem weichen Schaum und der Aufbauhöhe bringt den Vortrieb dann. Und das muss man echt trainieren. Da kann man nicht gleich einen Schuh nehmen und gleich einen Zehner oder einen Halbmarathon mitlaufen, sondern dann hat man danach eine Verletzungsgefahr, sondern man muss sich auch da langsam rantasten. Und es gibt auch Tendenzen, dass im Trainingsschuhbereich jetzt auch Carbon eingesetzt wird, aber hat sich im Moment noch nicht so durchgesetzt, sondern da sind die klassischen Schuhe schon besser.
Würdest du aber dann auch wirklich sagen, weil ich sehe das natürlich auch in der Triathlon-Szene ganz stark, ja.
Kann man Triathlon heutzutage noch ohne Carbon schon machen?
Eigentlich nicht. Die Szene ist ja doch sehr stark, wie soll ich sagen, Gadget-orientiert. Ja, ja. Und unter Gadget fallen halt auch Räder für 10.000 Euro. Ja,
ja. Klar.
Und natürlich wird sowas aufgesogen. Ja, das ist ja ganz klar. Und das ist halt die Frage. Ist sowas überhaupt geeignet für jemanden, der halt auch im Wettkampf dann nicht schneller als 5 Minuten läuft? Würdest du sagen, dann lieber einen vernünftigen Wettkampfschuh, der dann wie sein sollte? Oder ja, ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, ne, weil es zu generell.
Ja, aber im Endeffekt, wenn man jetzt am Langdistanz-Triathlon ist, wenn du schon ansprichst und man hat schon 8 Stunden in Knochen und läuft dann noch einen halben Marathon, der wird dann normalerweise dann auch so gerade mal unter 4 Stunden vielleicht laufen und dann macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, so einen ganz harten oder einen ganz leichten Carbon-Schuh zu nehmen, weil der Körper braucht dann eine gewisse Stabilität und dann nimmt man lieber einen normalen Trainingsschuh. Wir kennen diese Diskussionen auch mit den Triathleten oder aber wir versuchen es halt. Manchmal sind sie dann auch nicht einsichtig.
Die geben Schuhe gar nicht. Gucken, wo ist das größte Price-Tag wahrscheinlich.
Was soll da die Vernunft? Also heute wirklich.
Aber wir versuchen halt das ganze Team immer sehr, sehr objektiv und gut zu beraten. Und in dem Fall würde ich es persönlich nicht empfehlen oder auch das Team nicht empfehlen. Aber der Kunde ist natürlich König. Der Kunde. Aber im Endeffekt macht es eher Sinn, dann doch einen leichteren Trainingsschuh zu nehmen, sogenannten Lightweight-Schuh, der auch ein bisschen schneller ist, auf Deutsch gesagt, und dann die Sprengung etwas geringer ist. Und damit tut man sich doch mehr einen Gefallen. Es kommt natürlich auch das Körpergewicht auch ganz stark drauf an. Also wenn einer groß gebaut ist und vielleicht 90 Kilo wiegt, der sollte auch lieber einen besser gedämpften und stabileren Schuh nehmen.
Hast du mir jetzt angeguckt?
Ich habe halb lang nichts geguckt. Wir haben einen Gast hier.
Der wiegt 90 Kilo, ist es so. Ja.
Aber ein Gast ist hier, wenn ich sagen kann, wir haben vorhin drüber gesprochen, als ich ihm gesagt habe, nimm doch schon mal was zu essen vorne. Der ist sogar in dem 50er-Bereich. Also das ist schon, der kann natürlich schon andere Schuhe laufen, weil das Körpergewicht halt eben nicht so hoch ist und dadurch eben die Belastung auch nicht so.
Ja, aber Udo, ich würde immer sagen, Impact rein, Reaktion raus. Also das heißt, also jetzt um es mal in meine sehr laienhafte Sicht zu übersetzen, wenn ich entweder schnell laufe, ja, also einen höheren Druck natürlich in den Schuh reingebe oder einfach ein bisschen mehr wiege, dann habe ich einen größeren Gain daraus.
Wenn du aber früher müde wirst oder mit dieser, das ist ja ein Katapult, der da passiert. Also mein erster Eindruck war, es ist wahnsinnig. Du hast das Gefühl, du musst schneller laufen. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten tatsächlich, ich glaube, das war Anfang der 2000er Jahre schon mal, erste Versuche wirklich mit solchen Materialien gemacht, den Schuhen. Ja. Und du hast es nicht annähernd so gespürt wie heute. Aber wir hatten viele Top-Athleten, die plötzlich über Achillessehnenprobleme klagen. Ja. Wir haben es dann einfach mal geparkt, aber das war ein Learning. Weil ich glaube, und das ist eigentlich die Kunst, und das sagen auch unsere Wissenschaftler, die da in dieser Weiterentwicklung, wie du es jetzt beschrieben hast, arbeiten, die sagen, es ist du brauchst eine Symphonie guter Eigenschaften. Vom ersten Moment des Landens, wo du idealerweise den Körper simulierst, da passiert ja was. Der Fuß ist flexibel im Moment des Landens. Aber in dem Augenblick, wo du in diese Katapultphase kommst, der Fuß adaptiert sich an den Boden und dann wird es ja ein festes Katapult. Und genau diesen Schub kriegst du ja zusätzlich jetzt. Und ich glaube, damit muss der Körper erstmal fertig werden. Ich glaube auch, da bin ich genau bei Jost, der Läufer soll für sich, die Läuferin muss spüren, tut mir das gut? Habe ich einen Impuls? Habe ich eine Hilfe? Oder ist es einfach zu viel des Guten? Gadget ist schön, aber wenn es dann Verletzungen gibt, dann habe ich halt ein Gadget beim Physio.
Ja, aber Gadget ist nicht schön, sondern lebensnotwendig.
Es ist so, dass man mit diesem Impuls auch umgehen können muss, ja. Was auch, wenn man eine Etage höher geht, so Rumpfbereich anbelangt. Ne? Also irgendwo, es wird ja weitergegeben, du musst diesen Impuls auch nutzen können. Und man braucht auch eine relativ okay Core-Muskulatur, Rumpfmuskulatur, um diesen Impuls auch in Vortrieb optimal umwandeln zu können. Ansonsten fühlt sich dieses, was manche Leute ja sonst sagen, wenn man das erste Mal damit in Berührung kommt, halt einfach, man läuft und es ist natürlich ein ganz anderes Auftreten und auch das, was der Schuh dir zurückgibt, als ein herkömmlicher normaler Laufschuh. Und das muss man dann auch nutzen können oder lernen, das zu nutzen.
Ja. Ja. Weitere Fragen? Hast du noch eine Frage? Nee,
ich muss mal selber eine Frage stellen.
Da ist noch jemand, ja?
Er war zuerst, dann war sie.
Was ist eure Prognose oder euer Bauchgefühl vielleicht eher? Geht das jetzt immer so weiter mit den Schuhen? Werden die immer weiter besser? Sind so solche Sprünge wie jetzt zuletzt noch mal überhaupt denkbar? Oder sind wir da jetzt schon am Ende der Fahnenstange angekommen?
Ja, ist natürlich eine spannende Frage. Also ich übersetze es mal in die Gadget-Welt. Ja? Also die Fahrradhersteller versprechen uns ja im Prozentbereich permanente Verbesserungen. Ja? Unterm Strich bin ich dann ganz schnell wieder bei Björn Borg. Ne? Du musst es auch können. Ja? Also da gehören schon auch noch immer läuferische Qualitäten dazu, um die entsprechend umzusetzen. Aber was heißt Ende? Ne? Da bin ich jetzt gespannt, was ihr dazu sagt. Also aus Sicht der Verkäufer, der High-End-User.
Also aus Weltverbandssicht muss man ja sagen, gab es ja dann relativ schnell dann doch irgendwann so ein gewisses Bahnen oder in Bahnen lenken, sage ich jetzt mal. Weil als dieser Trend anfing, was war das dann, 2018 rum, oder so, ist es ja so gewesen, dass man diese Schuhe überall gesehen hat, auch auf der Bahn. Es wurden ja dann auf einmal Zeiten, also wirklich drastisch teilweise auch verbessert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei jedem pauschal so sein muss. Ich bin eher Anhänger von der Theorie, dass es Responder und Non-Responder gibt. Ich würde sagen, dass ich, glaube ich, kein krasser Responder bin. Ich denke aber, dass man, das habe ich ja im Podcast auch schon ab und zu erzählt, die eine Sache ist, ob du wirklich diese Prozente direkt bekommst, weil dein Laufstil perfekt mit diesen Schuhen in Einklang ist. Das ist bei manchen Gesegneten sicherlich der Fall. Es ist aber vor allem auch so, dass man mit diesen Schuhen natürlich viel härter trainieren kann, weil natürlich der Impact trotzdem weniger ist. Du kannst viel mehr harte Programme machen und dadurch sind viele Leute in kurzer Zeit auch sehr viel besser geworden, selbst wenn man jetzt kein biomechanischer Responder zu den Schuhen war. Und das, deswegen war das ja so, dass plötzlich du hast dir überall von ich habe schon Leute gesehen, die sind 800 Meter mit den Schuhen gerannt, ne? Wo du dann gedacht hast, was ist denn hier los gerade? Also und da wurde ja dann schon vom Weltverband versucht, dem Ganzen ein bisschen Grenzen zu setzen, was so die Stackheit anbelangt, welche Schuhe überhaupt auf der Bahn, die Höhe der Sohle und mit welchen Sohlenhöhen darfst du überhaupt nur noch auf der Bahn laufen, weil es halt relativ schnell dann, glaube ich, auch, und das ist ja das Schwierige, ich finde, die Leichtathletik war ja in der Vergangenheit kein wahnsinnig technischer Sport. Also es ging ja eher um...
Anders als der Schwimmsport
zum Beispiel. Genau, genau damit habe ich es verglichen mit den Anzügen. Das sind sie irgendwann auch zurückgerudert, weil es so inflationär war, dass das die Fans eher ermüdet hat. Den nächsten Rekord, die sind früher was, was krasses, und das fand ich als jemand, der diese Sportart kennengelernt hat, als Junge und begeistert, da fand ich es immer krass, wenn ein Weltrekord gefallen ist, weil es einfach was extrem Besonderes war. Und es ist so
inflationär. Du meinst, Schwimmen?
Im Schwimmen weniger, aber
da ist... Ich war jetzt kurz irritiert. Als ich das als Junge kennengelernt habe, fand ich das toll und so.
Da ist der Effekt ähnlich. Mit den Anzügen haben die relativ schnell begriffen, dass sie sich damit eigentlich gar keinen Gefallen tun, weil es einfach gar keine Aufmerksamkeit mehr bekommt und die Leute auch einfach ermüden, weil es dann nichts Besonderes mehr ist. Ja. Ich glaube, es wird versucht bei den Schuhen, da irgendwie auch so einen Mittelweg zu finden, dass es nicht so schnell ausufert. Weil, ja, es wird oft darüber gesprochen, wann wird der erste Marathon unter 2 Stunden gelaufen, jetzt unter regulären Bedingungen. Dann, wenn es zu weit ist.
Aber schauen wir mal nächste Woche, es gibt Schoge in Berlin. Ne?
Ja, es wurde versucht, das, glaube ich, von außen sehr künstlich in diese Richtung zu pushen. Und ich glaube, man hat dann aber nach 2-3 Jahren gemerkt, dass das gar nicht so zwangsläufig im Sinne des Erfinders ist oder im Sinne des Sports vielleicht.
Ja. Hast du schon Sachen gesehen, wo du noch nicht drüber reden darfst? Ach, guck mal, er lächelt schon so. Er hat schon Sachen gesehen.
Das Recht, ich habe das große Glück, dass ich in der Warenkommission bin von der Sport 2000, wo wir ganz früh Prototypen sehen, wo wir wirklich unterschreiben müssen von den Firmen. Und
dass du die Schuhe nie gesehen hast.
Dass wir die nicht gesehen haben. Schlimm ist immer, wenn wir dann eine Mail von euch kriegen, einen Kunden, habt ihr ja schon da und darauf gehört, irgendwie, nee, wir wissen von den Schuhen. Das sind Notlügen, die müssen wir halt in dem Fall machen. Also ich denke mal so, wir leben natürlich auch von Innovationen in der Handel und im Endeffekt der Wettbewerb ist nicht nur zwischen den Athleten, sondern wir haben es vorhin von der Story von Philipp gehört, der Wettbewerb ist vor allem auch zwischen den Brands. Und da kannst du dich darauf verlassen, dass da alles versucht wird in den Küchen, da in Laces und in den anderen Gebäuden, dass da überall geguckt wird, was ist an Materialien, auch im Thema Nachhaltigkeit brutal. Wenn da nochmal jetzt mit dem CO2-Fußabdruck, wenn die da hinbekommen, eventuell auch andere Produktionen wieder hinzubekommen. Im Obermaterial ist leichter, die Zwischensohle ist das Hauptproblem, aber die werden alles versuchen, die Firmen, wer da vorne ist, die sind alle aktiv, die meisten sind Aktien börsennotiert. Das heißt, wer da eine neue Innovation hat, die dann vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne geht, da wird ganz schön, denke ich, ist aber ein wirtschaftliches Faktor dann auch und der dann aber auch den Athleten zugutekommt.
Der Schuh kompostiert sich noch beim Laufen. Das ist eine Gewinnmarge, oder?
Da habt ihr noch eine Laufzeit.
Habt ihr noch was?
Es kommt noch die Laufzeit an.
Hallo. Here we go. Ich habe jetzt gerade Bilder im Kopf. Habt ihr noch Fragen?
Wir hatten hier vorne noch eine Frage.
Ja.
Ja, meine Frage geht eher in die Richtung der Erfolgsläufer. Das hatten wir ja eben, dass die tendenziell zurücknehmen. Und ich kann aus meinem eigenen Umfeld sagen, dass ja auch viele immer wieder mit Verletzungen Probleme haben. Da bist ja auch du, Philipp, von betroffen. Deswegen meine Frage eher so ein bisschen an dich. Wie schaffst du es, den Fokus weiterhin darauf zu behalten, dass du wieder zurückkommen kannst? Weil du selber berichtest ja auch immer wieder davon, dass jetzt auch Dinge im privaten Umfeld sich ändern. Also du baust ein Haus, also da kommen ja dann auch Stressfaktoren dazu. Was hat dich dazu bewogen, trotzdem wieder den Fokus darauf zu bringen, zurückzukommen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wenn man sich jetzt mit mir oder so ein bisschen die Historie kennt, wir haben es im Podcast jetzt nie bis ewig zurück besprochen, selten, aber im Buch ist es natürlich schon relativ, fand ich, glaube ich, hoffe ich, ganz gut dargestellt, ist ja, dass ich nie so einen krass linearen Werdegang hatte, ganz entgegen vieler meiner Kollegen. Das heißt, ich hatte schon immer, glaube ich, so das Gefühl, also primär, dass mir Laufen Spaß macht, dann aber auch gemerkt, ich konnte es jetzt nicht so schlecht, das ist jetzt gar kein mein Licht unter Scheffel stellen, sondern ich war tatsächlich früher jetzt nie ein herausragendes Talent oder so mit 13, 14, sondern ich war halt einer von, I don't know, 10, die gesichtet wurden in Württemberg. Ja, da gibt's also jetzt auch nicht der Beste oder so. Mir hat's aber immer Bock gemacht und ich hatte aber relativ früh dann leider irgendwie das los, dass ich so mit der ein oder anderen Widrigkeit konfrontiert war. Ging halt los mit 13, 14 mit Wachstumsproblemen mit dem Knie, in den Wachstumsfugen, war dann eigentlich bis 18 wieder raus. Ich weiß auch nicht, wer dann freiwillig in dem Alter, gut, liegt natürlich oft am Umfeld und an den Trainern, die Jugendtrainern, die einen versuchen, dann vielleicht irgendwas in einem sehen, was man selber zu der Zeit noch gar nicht in sich sieht, bei Laune zu halten. Ich sag mal so, mit 13, 14, das war bei mir so um die Jahrtausendwende rum, einen Aqua-Jogging-Gürtel zu besorgen, war schon eine kleine Herausforderung. Und wie man da in einem Schwimmbad im Dorf angeschaut wurde, wenn man Aqua-Jogging war, das könnt ihr euch jetzt selber vorstellen, wie komplett bescheuerter. Aber das Ding ist ja, wenn du es dann irgendwann einmal schaffst, und dann irgendwie vielleicht auch tatsächlich erste deutsche Meisterschaften. Bei mir war super spät, erst mit 19, als das erste Mal war letztes Jahr Jugend A dann direkt. Und dann wirst du aber direkt Dritter oder so über 3000 Meter. Dann denkst du ja schon, okay, krass, das hat sich schon gelohnt, dass du dich da 3 Jahre durchgebissen hast. Und irgendwie dafür, dass du das ein Jahr so ein bisschen trainiert hast, war es ja dann doch relativ gut. Und das hat mich dann oft so ein bisschen begleitet. Ja, dann kam irgendwann die erste OP und irgendwann rückt Olympia ganz weit weg. Und oftmals, sich aus so einem Tal rauszukämpfen, ist immer, also das wird nicht einfacher. Das denken ja dann oft viele meinen, es ist ja total nett, wenn sie dann sagen, hey, du hast es so oft schon geschafft, du kommst jetzt auch wieder zurück. Und denkst dir so, nee Leute, je älter ich werde, desto schwieriger wird es zurückzukommen, weil die Jungen kommen ja nach und mein Körper wird auch nicht mehr jünger. Aber was mir, glaube ich, über die Jahre bewusst geworden ist, sind eigentlich zwei Sachen. Einerseits natürlich, dass dieses Talent, was man hat, das ist natürlich total individuell, das ist jetzt auch gar nicht jetzt darauf bezogen, dass es bei mir halt vielleicht zu einer 2:12 mal oder was im Marathon gereicht hat, sondern dass das Talent, was ich halt habe, und das ist ja auch mit Spaß am Sport verbunden, dass das ja schon einfach ein Geschenk ist und dass ich diese Phase in meinem Leben gerne ausleben möchte. Und irgendwann wird es vorbei sein, das ist ganz klar, aber das, weil mir diese Endlichkeit sehr bewusst ist, will ich das so gut ich kann noch ausleben, auskosten. Und das andere ist aber, was ich dann irgendwann spätestens nach Rio begriffen habe, mit so dann Anfang, kurz vor, also Anfang 30 rum, dass man keine 20 mehr ist und das aber gar nicht auf eine negative Art und Weise gemeint, sondern einfach, es findet ja auch ein Leben neben dem Sport statt. Also mit 20 denkst du nur an die nächste Saison und an die nächste Bestzeit und ans nächste Rennen und so. Und das verändert sich schon. Irgendwann denkst du dir so, okay, ich will auch ein normales Leben haben neben dem Sport, auch wenn es extrem ist, was man ja so macht und gefühlshalb ja um die Weltgeschichte fliegt für Rennen und für Trainingslager. Und das irgendwie zu versuchen in Einklang zu bringen, ist schwierig, weil dafür gibt es halt keine Blaupause für das, was ich so mache. Aber es haben natürlich auch andere Athleten in anderen Sportarten und auch in meiner Sportart natürlich schon hinbekommen. Deswegen denke ich mir, es wird nicht einfacher, das alles zu koordinieren, aber ich will die Jahre, die mir noch bleiben, versuchen auszukosten, auch wenn es manchmal dann anstrengend ist mit den Sachen, die sonst im Leben so passieren. Alles.
Aber ihr habt das schon mitgekriegt mit dem Rollenwechsel, ne? Es ist noch nicht öffentlich, aber wir müssen genau hinschauen, ne? Wer hier der Athlet ist und wer hier der Manager ist. Ne? Ja, also sagen, Felix ist jedenfalls sehr, sehr fit. Ne? Das ist schon mal klar. Ja. Ja. Weißt du, was noch geiler ist als Laufen? Laufen lassen.
Bring mich nicht auf den, Geschmack, da sitze ich nur noch in Hüpfzelten rum und das andere weiter
laufen. Und schon kommen die 6 Minuten näher. Ne? Also als Tempo. So, haben wir noch eine Frage? Wir haben im Prinzip schon ganz schön überzogen. Deshalb glaube ich, sagen wir erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ja, super, dass ihr zugeschaut habt. Ja, wir veredeln das noch ein bisschen mit unserem gewohnten Vorlauf. Genau. Und dann sagen wir natürlich herzlichen Dank für die weißen Handschuhe und die zahllosen Anekdoten und Geschichten. Ja. Udo Müller, ja, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke
euch
für die Einladung. Danke fürs Kommen.
Danke an die Technik da hinten.
Ja, und selbstverständlich auch danke, dass wir beide sein durften. Jungs, wir kommen immer wieder. Ja, es ist jetzt eine Drohung, aber das ist jetzt, musst du jetzt auch durch. Ne? Und jetzt darfst du noch den besten Satz des Abends sagen.
Wir wollten noch was verlosen?
Nee, es gibt Bier.
Es gibt Bier, ja. Es gibt Bier, aber die Frage müssen wir noch stellen.
Wir wollten noch was verlosen. Ja, wir müssen für die beiden Halbmarathonplätze noch eine Frage stellen. Udo, hast du eine Frage aus Lager? Ja, er hat eine Frage.
Aufgepasst, so, ja.
Kurze Frage, bevor wir das jetzt hier weiter, also, und wie wird das aufgelöst? Weil da meldet sich vielleicht, wenn die Frage jetzt, je nachdem wie schwierig das ist, da melden sich trotzdem, oder schreiben es auf den Zettel und ziehen den dann, oder?
Ja, wir haben ja gesagt, wir machen diesen einen Platz, ja. Jetzt hier im Publikum.
Und du meinst, die Frage wird so hart, die Udo sich nicht so billig, dass nur eine Person das weiß?
So schnell. Achso, kommt auf Schnelligkeit an.
Alles wird mal gelaufen.
Okay. Wir sind sehr aufmerksam.
Ja.
Ich versuche jetzt
alle, alle gespannt wie Pfeil und Bogen.
Ja. Udo, los.
Wer war denn die Gewinnerin des letzten olympischen Sommermarathons in Japan?
Ich weiß es, aber ich will nicht Halbmarathon laufen.
Und wo fand der Marathon statt?
Sapporo. Da ist der Gewinner.
Und es war Pore Glückwunsch hier.
Super. Ja, dann sagen wir herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. War eine Premiere, aber erstmal vielen Dank auch an die Technik.
Ja.
Niemand weiß so gut wie ich, was das bedeutet, dass die Technik smooth gelaufen ist.
Wir haben noch nichts gesehen und nichts gehört, Ralf. Wir dürfen nichts gehört.
Ich hätte längst einen Anruf, mein Telefon ist an.
Ja. Hey, großartig, was nämlich die Leute zu Hause nicht jetzt sehen können, ist natürlich, was wir hier sehen oder die ganze Zeit gesehen haben. Das ist auch mittelaufwendig gewesen, glaube ich, das heute hier vorzubereiten. Deswegen vielen Dank an euch auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank an dich als Gastgeber natürlich, Jungs. Ne?
Ja.
Trinken wir ein Bierchen.
Auf jeden Fall.
Ja, mal Pause. Bis bald.